Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Die Bewegtbild-Banausen.
196, wenn ich richtig gezählt habe.
Richtig gezählt, ja.
Wow. Es wird immer mehr. Immer mehr wird's.
No shit.
No shit, Sherlock.
Ja, wirklich. Ey. Krasse Feststellung.
War schon eine ordentliche Zahl hier für knapp 3 Jahre.
Ja. Das stimmt wohl.
Support-Episoden haben wir jetzt 110 rund gemacht. Ja, und wir haben mal kurz gebrainstormt, ob wir irgendwas besonders machen zur 200. Das wissen wir noch nicht.
Nö.
Lass dich überraschen.
Mal gucken, eben.
Wir sind für alles gut.
Ja.
Vielleicht holen wir auf einmal Jack Nicholson ran.
Jack Nicholson?
Zur 200. Vielleicht machen wir gar nichts. Komplettes Understatement.
Jack Nicholson wäre mal was.
Die komplette Palette ist drin, insofern. Mal gucken, was da passiert.
Ja, aber heute erstmal 196.
Business as usual hier in diesem warmen Bürotag.
Ja, schon. Also ne, neben Bash und dauernd irgendwelche Gäste und so, ist es heute mal wieder was ganz Reguläres.
Dauernd irgendwelche Gäste, diese lästigen Fruchtfliegen, die hier ständig ein- und ausgehen.
Das war überhaupt nicht abwertend formuliert. Ich finde das ja immer schön. Ich finde das immer, also gerade so die Abwechslung ist ja irgendwie cool. Wenn man dann dauernd mit anderen Leuten redet.
Ja, das stimmt. Da haben wir uns ja nie festgelegt. Ich glaube, wir hatten am Anfang, ganz am Anfang hatten wir so ein bisschen so einen Rhythmus, dass wir gesagt haben, okay, wir machen eine Woche mit Gast und eine Woche ohne. Irgendwie sowas haben wir dann angepeilt. Mhm. Das haben wir dann aber auch irgendwie nach 3-4 Wochen dann sein lassen, dass wir gesagt haben, okay, warum sollten wir da so ein Muster reinbringen? So, wir können auch genauso gut dreimal Gäste hintereinander holen oder dreimal eben eine Solo-Episode aufnehmen oder was auch immer.
Aber das stammt schon aus einer Zeit, als wir noch nur eine Episode pro Woche hatten, ne?
Das stand, glaube ich, ja. Das stand, glaube ich, noch aus der Ära.
Ja.
Definitiv.
Ist eine Weile her.
Jetzt mittlerweile Banausen am Dienstag und am Freitag. Und wer immer noch die Schnauze nicht voll hat, sonntags supporten.
Mhm.
Und wer immer noch dann die Schnauze nicht voll hat, YouTube, bewegt mit Banausen Bash.
Das auch noch, ja.
Quizrunden laufen gerade, wo sich verschiedene Podcaster, verschiedene Hörer, verschiedene Supporter gegeneinander betteln. Wir sind noch in der Vorrunde im K.O.-System. Also trotzdem, wer an der Vorrunde dann verliert, der verabschiedet sich.
Mhm.
Und da haben wir schon ein paar interessante Begegnungen aufgenommen, die in der Pipeline stehen.
Ja, ein paar sind ja auch schon raus. Ein
paar sind raus, insofern da unbedingt bei YouTube abonnieren.
Mhm.
Dann wisst ihr auch, wann welche Folge erscheint oder wann welches Match online gestellt wird. Wir machen das ja immer mit so einem Countdown.
Ja, dann gibt es Benachrichtigung.
Dann gibt es Benachrichtigung, richtig. Und natürlich überall liken, abonnieren.
Unbedingt.
Und so weiter und so fort. Schön Feedback schreiben. Es kann doch nicht sein, dass wir in diesem Jahr... Jetzt vor ein paar Tagen, kam das erste Mal wieder ein schriftlicher Kommentar rein, irgendwie, was iTunes-Bewertung angeht.
Ach echt?
Dass wir im Juli hier den ersten kriegen, der da so ein paar Worte schreibt.
Ist der erste dieses Jahr, ja?
Ja, das ist ja wohl, ja, was ist da los? Steht ja wohl gar nicht im Verhältnis. Da waren ja im ersten Jahr und zweiten Jahr war das 10-fache davon.
Ja, dünn.
This is a new level of lame.
Ja. Also alle, angekommen? Die hier dazugekommen sind, bewegt euren Arsch. Ihr habt sowieso ja Telefon in der Hand oder was auch immer den ganzen Tag. Könnt ihr mal kurz bei iTunes rein, bei Apple.
Ja, stimmt.
Bewertung für die Banausen hinterlassen. Ja. Mhm. Hilft uns ungemein.
Ja, das ist doch drin. Sehe ich auch so. Richtig. Und auch bei Spotify, ne, kann man ja bewerten.
Ja, bei Spotify kann man jetzt sogar anschreiben. Kannst du Nachricht schicken. Ist jetzt neu, ja. Kannst einen Podcast hören und dann kannst du denjenigen irgendwie Feedback schicken per Message.
Okay. Ich habe nur hier, die schicken uns ja auch dauernd irgendwelche Newsletter und ich habe da nur mitbekommen, dass jetzt so in USA und Kanada und ich glaube Südafrika machen sie auch noch so ein paar Märkte, da sind jetzt schon diese Videopodcasts recht groß.
Ah ja.
Mhm.
Na gut, mit dem bewegt waren aus dem Bash sind wir dann am Puls der Zeit.
Ja, den müssten wir dann auch noch auf Spotify raushauen. Oh je. Ja, ich glaube, das läuft eh über Anchor und so, das ist nochmal ein ganz eigenes Ding.
Aber die meisten, also gerade unsere Kumpels so in unserem Umkreis, die meisten, die Videoformat und Audioformat machen, da hören die meisten tatsächlich immer noch hauptsächlich über Audio.
Ja.
Also es ist ein kleiner Teil, der sich das Ganze dann per Video reinzieht.
Okay.
Das sind, ich weiß halt nicht, wie es bei den ganz Großen ist, so Kino Plus und Cinema Strikes Back, die haben ja auch ein Audio, die haben ja auch eine Audioform, also die bringen das Ganze auch immer als Podcast raus.
Ah ja?
Ja, ja, du kannst auch gut hören. Aber wie das Verhältnis da ist, das kann ich dir nicht sagen. Ob das da immer noch mehr sind als YouTube.
Ja gut, wenn man das in der Größenordnung eben so im Studio und so in Videoform macht, ist das natürlich nochmal ein bisschen was anderes.
Aber ich meine, das ist cool, weißt du, ich meine, du siehst die Reaktion, du siehst die Gesichter dazu, weißt du, das ist schön, aber es geht halt auch ohne. Es ist ja letztendlich, geht es ja wirklich darum, was man da sagt und was man ins Mikrofon
ja,
spricht.
Aber eben, ich glaube, wenn du es in der Größenordnung machst, weil die haben ja dann auch Sponsoren und so weiter mit drin, da kannst du halt nicht mehr so komplett frei drehen, worauf du Bock hast.
Nee, nee.
Also die können da wahrscheinlich nicht rumfluchen und irgendwelche
Hure, Hure, Hure.
Minderheiten beleidigen und sonst was.
Was? Da wäre ich ja schon raus.
Steigt denen gleich Disney aufs Dach.
Ja. Ja, das sowieso. Also je größer du wirst, desto abhängiger wirst du natürlich auch bei den Projekten, die du besprechen musst. Ja, du kriegst dann Vorgaben, über was du reden musst.
Ja, eben, die kommen wahrscheinlich nicht drum rum, den aktuellsten Scheiß zu besprechen.
Ja, da geht's halt um die Klickzahlen. Und das ist ja uns scheißegal. Eben. Also bei uns ist ja so, wir achten ja null auf Projekte jetzt in der Episode, dass wir jetzt sagen so, okay, jetzt müssen wir mal wieder so die letzte Episode, da waren mehr unbekannte Sachen, jetzt müssen wir die nächste Episode, müssen wir unbedingt einen Blockbuster reinbringen. Ja, also genau. So ticken wir ja null. Ja. Also wir haben ja null Absprachen. Außer dass wir wissen, dass wir vielleicht einen aktuellen Kinofilm mal besprechen, weil wir den sowieso im Kino gesehen haben.
Ja.
Ansonsten juckt uns das wenig. Aber man merkt schon ein bisschen, dass ein paar von den Bewegt-Banausen-Hörern, dass sie so ein bisschen aufs Vorschaubild schielen.
Ah ja?
Ja, das schon. Also siehst dann schon so, dass gerade die Folge mit Tino Hahn und so, dass da viele einschalten, weil sie natürlich wissen wollen, wie wir da über diese, wie der Clash da ausfällt zwischen den beiden Fanboys und uns. Das liegt auf der Hand. Und dann haben wir eine andere Episode, wo wir eher so über unbekannte Sachen reden, so dass dann merkt man schon, da fehlen ein paar.
Ja, das ist klar.
Ja.
Aber gut, jetzt gerade auch die Episode mit Tino und Tom, das polarisiert natürlich total. Ne? Es gibt ja wenig Filme in letzter Zeit, die Leute so spalten.
Mhm.
Also gibt's ja wenig Leute, die sagen, die da so irgendwo in der Mitte sind. Ne? Sondern es gibt ja wirklich fast nur Leute, die sagen, ich feiere das enorm oder ich find's halt gar nicht gut.
Eben. Aber du hast natürlich bei unseren Podcast-Hörern, bei den Stammhörern, die hören ja alles, was wir rausbringen. Die hören sich ja jede Folge an, von Anfang bis Ende. Und dann hast du die natürlich sehen, okay, die reden gerade über diesen gehypten Film, über ja, RRR eben, oder klar. So und so. Und dann schalten die Leute von außerhalb, die uns normalerweise nur so sporadisch hören, schalten dann gezielt auf diese Episoden ein.
Ja.
Und das merkt man dann schon so ein bisschen.
Ja. Aber mir ist das Konzept immer noch lieber, das so zu machen und dann haben wir eben irgendwie ein paar Supporter, die uns da unterstützen und wir können trotzdem machen, worauf wir Bock haben.
Nee, finde ich nicht. Ich finde, wir sollten da mehr wirklich Disney-Stoffe und Rankings machen und so Sachen, die halt wirklich am Puls der Zeit sind, so ein paar TikTok-Videos vielleicht rezensieren.
Bist dann doch auf Klicks aus, ja?
Das würde mir besser gefallen. Ja, ich bin, Klicks sind mir sehr wichtig bei uns hier, wir quatschen über Filme. Wir wollen jeden Klick, wollen wir haben. Also insofern, kommt alle ran hier.
Meinst du, es gibt wirklich Leute, die TikTok-Videos rezensieren? Das wäre voll lustig, oder?
Vielleicht wäre das ein Dings. Vielleicht wäre das voll die Marktlücke.
Ja.
Jetzt haben wir unser Spin-off.
Genau.
Noch nicht mal TikTok installiert, aber wir rezensieren die Highlight-Videos von TikTok. Boah, und geben Punkte am Ende.
Das stelle ich mir auch anstrengend vor, den ganzen Tag auf TikTok abhängen.
Ja.
Oh je.
Wahrscheinlich wäre ich auch da versöhnlicher als du. Ich bin ja da teilweise nicht so, was so YouTube-Vibes angeht. Ich finde ja ein paar von denen ganz lustig.
Ja, das ist ja auch kurzzeitig lustig, aber es ist halt eben irgendwie auch gefährlich, finde ich, weil dann irgendwie bleibst du da voll hängen und dann ziehst du nichts anderes mehr rein den ganzen Tag. Das kann es auch nicht sein.
Aber es ist ja schon das YouTube-Phänomen.
Wenn ja,
du dir dann irgendwas anguckst und dann bist du in diesem Strudel drin und guckst dir den Link an und den Link an. Du guckst dir ein Interview von einer Late-Night-Show an und dann guckst du dir noch 50 andere danach an.
Ja, also. Und dann landest du irgendwann bei Katzenvideos.
Richtig, ja.
Klar. Eben, die Gefahr ist da echt groß und deswegen.
Das stimmt.
Nee, mit TikTok warten wir lieber noch.
Aber gut, da kriegst du mal einen Respekt, dass du Social-Media-mäßig da eher anti unterwegs bist und da gar keinen Bock drauf hast und da überhaupt nicht so groß der Typ bist, der dann sein Handy starrt.
Weil ich mich halt immer wieder ärgere, wenn ich dann eben da mal hängen bleib und dann ist irgendwie plötzlich eine Stunde vergangen so und ich denke mir, okay, was hast du gerade in der letzten Stunde gemacht? Original nichts.
Du Idiot, in der Zeit hättest du Naked Lunch gucken können.
Ja, eben.
Ja, logisch.
Also gut, in der Stunde nicht, aber ja, klar. Könnte man eben auch irgendwelche Lücken füllen, die man da noch hat. Cineastischer Natur.
Und Will Ferrell Film gucken zur Hälfte.
Oder sowas.
Ja.
Genau.
Oder wie Tom in zweifacher Geschwindigkeit dann komplett gucken. So wie er Sachen konsumiert.
Das wäre so witzig, irgendwas mit Filmen auch zu machen, ja.
Würde mich nicht wundern, wenn Netflix die Funktion einfügt, dass man,
Alter.
Dass man Filme stimmt. So in zweifacher Geschwindigkeit gucken kann, dass man umso mehr Serienfolgen bingen kann. Das wäre nicht mehr verwunderlich.
Super. Nee, echt nicht.
Ja. Na gut, ich würde mal sagen, wir gehen in die Filmrezension über.
Mhm.
Und ich versuche mal endlich dieses dauerhafte 2-0 hier irgendwie zu ändern, weil wir noch ein paar Unentschieden dazwischen hatten. Insofern versuche ich jetzt mal meinen ersten Punkt zu holen im Punkteraten.
Stimmt, du hast noch keinen Punkt geholt diese Saison.
Ich habe noch keinen Punkt geholt bisher, nee.
Ja.
Ich habe es nur auf Unentschieden geschafft. Insofern wären das zwar ein paar Punkte gewesen in den alten Saisons, aber diesmal halt nicht.
Ja.
Aber bin gespannt, was du mitgebracht hast. Und dann, denn du legst los und ich lausche dir.
Mhm. Ja, dann spreche ich als erst doch gleich mal über einen Film. Da haben wir neulich mit den Filmfressen schon so ansatzweise drüber gesprochen. Oder ich vielmehr.
Mhm.
Weil Peter irgendwie am Rande erzählt hat, dass er den gesehen hat. Und weil die beiden ja auch irgendwie große Basketballfans sind, wollte ich natürlich wissen, wie sie den fanden. Und bei uns habe ich noch nicht drüber gesprochen, deswegen rezensiere ich den jetzt mal. Hassel.
Ah, gutes Stichwort übrigens. Wir waren bei den Filmfressen, kann man da statt noch erwähnen.
Für diejenigen, die es nicht erwähnt haben. Ja. Zur 150. Episode haben die uns eingeladen.
Genau, vor einer Woche war das, richtig.
Aus Mangel an Alternativen durften wir dahin.
Ja, die wollten zwei coole Gäste und dann haben sie uns bekommen.
Ja. Und das ausgerechnet zu ihrem Jubiläum. Aber das hat Spaß gemacht.
Ja, es war sehr, sehr lustig.
Hört da rein. Ja, eben. Und da haben wir das schon kurz angerissen, was bei diesem Film so geht. Und dann deswegen dachte ich, mache ich das jetzt auch nochmal hier bei uns mal so richtig.
Mhm.
Du hast den ja nach wie vor wahrscheinlich nicht gesehen. Das ist auch nichts, was dich groß hinterm Ofen vorlockt.
Nee, ist jetzt nichts, was auf der Prioritätenliste jetzt ganz oben ist.
Mhm. Ja, das war bei mir jetzt auch nicht der Fall, aber ich habe den neulich mit einem Freund geguckt, der auch sehr basketballaffin ist und der eigentlich auch so den alten Adam Sandler echt cool fand. Und deswegen haben wir uns den angeguckt. Ja, Regisseur ist Jeremiah Zagar. Sagt ihr mir nichts? 20 Credits, darunter eine Menge Dokus und Kurzfilme. Und hat dann irgendwie Festival-Erfolge gefeiert mit We the Animals, den er 2018 gemacht. Und ja, dann ging das offenbar recht schnell. Weil
das ist aber ein Feature-Film, oder? Das ist auch eine
Doku? Ja, nee, das war ein Feature.
Okay.
Und, also ein fiktionaler Film. Ich habe den aber nicht gesehen und deswegen mir sagte der Regisseur gar nichts. Aber ich meine, jetzt eben hier Hustle gemacht, das ist, glaube ich, war schon ein größeres Projekt. Und geschrieben hat das Ganze Taylor Matern, Will Feathers. Und das finde ich so krass, weil Taylor Matern, ganze 4 Credits. Und darunter sind aber schon 2 für NBA 2K, das Videospiel.
Das Game.
Mhm. Weil da hast du ja auch immer so einen Story-Mode. Und da muss natürlich jemand das Drehbuch schreiben. Und
echt, da gibt es Story-Mode? Ja, ja, das wusste ich gar nicht.
Doch, das ist auch super aufwendig gemacht und also das ist ja mittlerweile ist ja auch ein Riesenbusiness, ne? So, da hast du eben entsprechende Autoren und dann natürlich auch via Motion Capturing die entsprechenden Leute. So, und deswegen, also ein paar von denen, die hier in dem Film auftauchen, die kennt man natürlich dann eben auch aus dem 2K-Szenario.
Ist das ein Ego-Shooter im Story-Modus?
Ja, genau.
Aber ich kenne das aus FIFA natürlich primär. Da gibt's ja diesen Karrieremodus und da fängst du halt so als Hiwi an, so weißt du? Fängst halt an als ganz junger Spieler und dann musst du so ein bisschen so, also läuft eigentlich immer gleich ab und dann musst du halt so aufsteigen und kommst dann in verschiedene
das
Ligen
ist,
und so.
Ja, das ist so ähnlich ist da wahrscheinlich. Ja, klar, total. Mhm. Die lassen sich dann natürlich ein bisschen was einfallen, was so die Herkunft des Spielers angeht, dass der dann eben immer ein bisschen eine andere Backstory hat und so, weißt du?
Mhm.
Und steigst auch nicht immer am gleichen Punkt ein. Einmal ist es dann, dass du schon in Highschool anfängst und dann musst du immer so die großen Stationen spielen und manchmal geht's halt irgendwie mehr oder weniger direkt mit dem NBA-Draft los. Also
jetzt ist er wahrscheinlich non-binary, ja, in dem neuen, kann ich mir vorstellen. Wenn sie sich immer eine andere Backstory einfallen lassen.
Weiß ich nicht, werden wir sehen. Mhm. Aber das nächste ist ja 2K23.
Okay.
Und das ist natürlich insofern besonders, weil dann haben sie jetzt wieder Jordan als Cover Athlete geholt, logisch wegen der 23 und ich kann mir vorstellen, dass nur weil es halt die 23 ist, dass sie das Ding wieder so ein bisschen rund um Jordan aufziehen. Mal gucken.
Ja, du hast es immer regelmäßig gespielt, oder?
Ja, ja,
immer
schon.
Die neuen, die rauskommen sind.
Ja, ja, das ist so mit das Einzige, was ich echt sehr regelmäßig spiele.
Mhm.
Ist auch echt immer cool. Naja, gehört auch immer zu den meistverkauften Spielen, so. Das sind schon richtig, die sind richtig erfolgreich damit.
Mhm.
Ja, eben, und eine der Autoren war Autoren. War eben Taylor Matern, der für 2K schreibt. Und der andere, Will Feathers, Alter, das finde ich so abgefahren. Der ganze 6 Credits. Einer davon, A Star is Born von 2019, war dafür Oscar nominiert.
Okay.
Und dann hat er aber von seinen 6 Credits, Alter, ich habe mir das angeguckt, weil es so auffällig ist, wenn du bei ihm auf die IMDb-Seite gehst. Der hat von diesen 6 Credits 4 Filme, die exakt das gleiche Cover haben, Alter. Star is Born, Remember Me, The Lucky One und dann hat er noch so einen anderen, ich glaube The Best of Me heißt der, ja. Das sind alles so
sich anschmachtende Paare.
Ja, du hast immer ein paar, die sich angucken auf dem Cover. In einer fast ähnlichen Pose. Das ist so krass. Ja, stimmt. Remember Me war dieses mit Pattinson und das Ding. Und das sind wirklich alles so, so.
Ja, ich habe auch gerade die Kamera so ein bisschen vor Augen.
Schnulzen. Das ist echt lustig. Ich dachte mal so, okay, hat der viermal den gleichen Film gemacht oder was geht? Ja, aber Will Ferrell eben Oscar nominiert für A Star Is Born. Und der hat hier mitgeschrieben. Producer unter anderem LeBron James. Und das merkt man natürlich, weil du hast ja eben sehr viele Leute aus der NBA mit involviert. Und die Handlung sieht folgendermaßen aus. Adam Sandler spielt Stanley Sugarman. Der ist Scout für die Philadelphia 76ers. Mhm. Das ist das NBA-Team von Philadelphia. Der ist da schon lange bei dem Verein tätig. Man kriegt ziemlich schnell mit, dass der eigentlich gerne in die Coaching-Richtung gehen würde. Aber weil er die Schnauze voll hat von diesem Scouting-Ding, weil das zur Folge hat, dass er halt permanent durch die Weltgeschichte reist. Und er sagt, ich habe jetzt schon irgendwie die letzten 9 Geburtstage von meiner Tochter verpasst. So, ich will nicht mehr die ganze Zeit unterwegs sein. Mhm. So, deswegen wäre er lieber halt im Coaching-Staff und dann fest in Philly. Und so muss er halt die ganze Zeit durch die Gegend tingeln. Jetzt ist es so, dass der Besitzer des Teams, der das Sagen hat, das ist ein kurzer Auftritt von Robert Duvall. Der spielt hier Rex Merrick, der eben noch das Sagen hat in dem Team, der dann sagt, pass auf, jetzt mach das noch einmal. Wir brauchen hier diesen einen Spieler, der fehlt fürs Team, für die nächste Saison. Wenn du den findest, dann kommst du danach zurück und dann reden wir nochmal drüber, weil dann kannst du vielleicht hier Coach werden oder Assistant Coach. Und dann zieht er los. Und sein Sohn, Vince Merrick, wird von Ben Foster gespielt. Und der ist so ein ziemlicher Wichser halt. Das ist so ein bisschen die Antagonistenrolle hier in dem Film, weil der Vater stirbt daraufhin recht schnell. Also Robert Duvall ist dann abgefrühstückt. Mhm. Und fortan hat natürlich sein Sohn das Sagen. Es gibt dann auch noch eine Tochter, die spielt aber eine untergeordnete Rolle, weil eben die Figur von Ben Foster übernimmt den Laden. Und der sagt dann eben zu Stanley so, Babe, du bist Scout. Wenn du das nicht machen willst, kannst du gehen. So was anderes ist hier nicht. Ja, und Stanley zieht dann eben durch die Gegend und sucht nach diesem fehlenden Teil für das Team, also nach dem Spieler, nach dem besonderen Spieler und landet dann in Spanien, Mallorca, abends auf so einem Platz. Das hat, das ist so ein bisschen so aufgezogen, dass er eigentlich ein anderes Meeting hatte, was dann geplatzt ist und weil er halt so Basketball verliebt ist und er hört dann, dass daneben angespielt wird, draußen sind eine Menge Leute, die eben zugucken bei so einem Spiel auf so einem Freiplatz, der auch beleuchtet ist mit Scheinwerfern und so, also geht er hin. Und dann sieht er unseren Protagonisten. Der ist nämlich einer der Spieler in diesem Spiel und ist auch so lustig, ne? Oben ohne irgendwie Shorts an und dann aber Timberland Boots an. Mhm. Auf dem Basketballplatz, was halt auch schon super strange ist. Und dann erzählen aber die umstehenden Leute da, ja, dass der halt auf dem Bau arbeitet und halt gerade quasi von der Arbeit gekommen ist, um da noch zu spielen. So. Und natürlich sieht er dann aber sofort, dass der halt super talentiert ist und eigentlich alle Voraussetzungen mitbringt, die er gesucht hat.
Die Sportfilm-Klischees.
Ja, weil er halt relativ groß ist. Und aber trotzdem wahnsinnig gut am Ball und halt vor allem eine ziemlich krasse Defense spielt. So, das ist eigentlich das Ausschlaggebende.
Wahrscheinlich die gleiche Szene wie Colonel Parker hier, als er Elvis zum ersten Mal gesehen hat in dem Film.
Ja, ja, klar.
So typisch.
Logisch.
So von wegen,
er ist erst nur so der Zuschauer am Rand und erkennt dann sofort dieses krasse Talent und
Close-up aufs Gesicht von dem Scout. Natürlich.
Und dann will er sich den natürlich holen. Und der heißt in der Figur Bo Cruz. Mhm. Und ist in der Realität auch NBA-Spieler, allerdings schon aus der B-Riege so, weil er ist der Bruder von Willy Hernan Gomez, der jetzt selber auch, naja, bestenfalls unter solide fällt, wenn es so an die Skills geht. Er hat irgendwie auch schon bei vielen Teams gespielt, bei New York und ich glaube aktuell ist er beim Pelicans in New Orleans. Und Juancho Hernan Gomez, wenn er so ausgesprochen wird, wahrscheinlich Juancho, keine Ahnung. Sein kleiner Bruder jedenfalls, der spielt aktuell bei den Celtics. Aber eben, also ich glaube, es ist ein Bankspieler, so, weil ich habe von dem noch nicht viel mitbekommen, habe jetzt aber auch die letzten 2 Jahre die NBA nicht wirklich verfolgt. Jedenfalls ist er eben hier der Protagonist, so das krasse Talent, was es eben zu finden gilt. Und Dann nach anfänglichen Schwierigkeiten, auch da relativ Schema F, ne, der will erst nicht, der glaubt ihm natürlich erst nicht, dass er der Scout ist und so. Und dann ruft Stanley erstmal via FaceTime Dirk Nowitzki an, damit Dirk dann dem Bo erzählt, dass Stanley keinen Scheiß erzählt, sondern dass der halt the real deal ist. Dann lässt sich eben Bo auch erst auf das Gespräch mit ihm ein und dann geht Stanley mit dem nach Hause. Und da lernen wir auch dann die Mutter von Bo kennen und stellen fest, dass Bo eine kleine Tochter hat, die so sein Ein und Alles ist. Und na, dann macht Stanley ihm das Angebot und sagt, pass auf, wir nehmen dich mit nach Philly und da hast du dann die Möglichkeit, weil es gibt dann immer so eine Veranstaltung, wo Spieler, die nicht in der NBA sind, spielen können und die Scouts und Coaches gucken sich das an und dann wird danach entschieden, ja, okay, den können wir aufnehmen, den nicht und so. Mhm. Und weil so ein Event eben ansteht, will er Bo darauf vorbereiten und sagt, wenn du so spielst wie hier, ist das ein sicherer Deal, so, dann wirst du auf jeden Fall in der NBA spielen und hast ausgesorgt. Und dann, ne, kannst du auch deine Tochter und deine Familie damit unterstützen und so, und ihr habt ein komplett neues Leben. Jetzt ist es aber so, dass der da nimmt ihn dann mit nach Philly und Bo ist aber dieses Freiplatzding gewöhnt und kommt dann so ein bisschen neu auf die Welt, weil auch da gibt's dann auf dem Basketballplatz natürlich so den Antagonisten. Der wird auch von einem realen NBA-Spieler gespielt, natürlich auch übrigens einer, der sehr gut ist und noch nicht lange in der NBA. Anthony Edwards spielt den. Und die müssen gegeneinander spielen bei diesem Event und dann kommt's zum Trash-Talk. Und sein Gegner weiß dann irgendwann, dass er eine Tochter hat und fängt dann an, seine Mutter zu dissen und seine Tochter zu dissen. Und ja, Bo ist halt plötzlich voll in seinem Kopf und verkackt das komplette Spiel. Und dann geht's drum, naja, da wieder dran zu arbeiten, nochmal eine Chance zu kriegen, in der NBA zu landen. Und da muss Stanley dann sein eigenes Geld investieren und sagt, okay, ich glaube, in 6 Wochen steht dann so das nächste Ding an. Und dann muss darauf hintrainiert werden.
Er glaubt an ihn.
Und dann gibt es natürlich unzählige Trainingsmontagen und das in Philly. Und das hat nicht zufällig sehr oft diverse Rocky-Vibes. Mhm. Er muss dann immer so einen Berg hochjoggen, früh morgens. Und Stanley fährt mit dem Auto hinterher und schreit ihn die ganze Zeit an. Und eben auch da, ne, trainiert ihn dann darauf hin, dass er das mit dem Trash-Talk nicht mehr so ernst nimmt.
Streckt er dann die Arme nach oben aus.
Das auch, natürlich. Logisch, er muss dann die Straße hochrennen. Am Ende der Straße geht's dann noch so eine Treppe hoch und dann rennt er die Treppe hoch und natürlich kommen dann die Arme hoch.
Das klingt schon sehr nach einem Tribut, ja.
Total. Ja, die Frau von Adam Sandler, also von Stanley Sugarman, wird von Queen Latifah gespielt. Ist auch keine große Rolle, aber vielleicht erwähnenswert, Jaleel White taucht hier noch auf. Mhm. Der ist auch da im Staff von den Sixers unterwegs und dann sind hier natürlich sämtliche NBA-Größen am Start. Nicht sämtliche, aber halt so ein paar große Namen auf jeden Fall. Also auch wirklich Legenden, so Julius Irving spielt kurz mit, Kenny Smith, der jetzt natürlich selber auch Kommentator ist und der auch bei 2K immer mit am Start ist, so, und der spielt hier aber auch eine recht wichtige Rolle,
okay,
weil er ist so das Bindeglied von Stanley, also Kenny Smith checkt für ihn dann ab, dass der dann nochmal eine Chance kriegt, da nochmal zu spielen und gesehen zu werden. Mhm. Ja.
Da ist ja noch der eine von diesen serbischen Profis, ist auch noch am Start.
Boban Marjanovic.
Marjanovic, ja.
Der ist am Anfang, das ist so, bevor er dann auf Bo trifft, ist Boban Marjanovic einer der Spieler, die er scoutet. Guckt ihn bei so einem Spiel zu, geht danach zu ihm hin und fragt ihn, weil er den eben gut fand, und fragt ihn halt so, wie alt bist du? Und er sagt halt, ich bin 20 Jahre alt. Und dann kommt so ein Teenager an, weil er schon so, okay, 20, really? Und dann kommt so ein Teenager an, der ähnlich groß ist wie Boban Marjanovic. Und das ist, glaube ich, für die, die es nicht wissen, schon sehr wichtig. Der ist weit über 2 Meter groß. Also ich glaube, der ist so 20 oder so, ist irgendwie extrem groß. Und dann kommt so ein Teenager an, der ähnlich groß ist wie er. Und er fragt ihn so, okay, wer ist das? Und er sagt, das ist my son. Und also, wie alt ist der denn? Das ist 10. Okay. Ja, das ist schon witzig. Also eben so tauchen sehr viele Leute aus der NBA auf. Manche auch wirklich laufen nur einmal kurz im Hintergrund durchs Bild und kriegen trotzdem Credit. Also das ist schon, das schreiben sich natürlich groß auf die Flagge. Und das sind auch nicht nur Leute aus der NBA, sondern generell so aus der Basketballwelt. Weil ich weiß nicht, ob du diese ganze And-One-Mixtape-Sache kennst. Das ging schon in den 90ern los und war dann recht erfolgreich. Und es hatte aber auch zur Folge, früher hast du in irgendwelchen Läden, wenn du was Größeres gekauft hast oder so in den USA, hast du dann irgendwie so ein And-One-Mixtape dazu bekommen. Mhm. So eine VHS-Kassette, wo dann eben so eine Crew von Spielern, die auf Freiplätzen halt die übelsten Faxen machen. Da ging es früher primär drum, dass die halt das krasseste Ballhandling hatten und damit übelst Faxen gemacht haben. So, es ist mehr so Showbasketball, wenn du so willst. Ne?
Also so wie die Harlem Globetrotters quasi so in der Richtung, oder?
Ja, nur halt auf dem Freiplatz, ja.
Okay.
Und diese And-One-Sache, die ist dann recht groß geworden, weil, also And-One ist ja eigentlich ein Label, ne? Die haben Schuhe und Klamotten gemacht zum Basketballspielen und die haben dann eben diese And-One-Mixtapes rausgemacht. Und daraus ist so eine ganze Bewegung entstanden, die es auch heute noch gibt, wo dann eben Leute, die so ganz krass eben irgendeinen Skill in irgendeine Richtung mitbringen, die touren dann damit durch die Gegend. Da gibt es eben so Leute, der eine heißt The Professor, so ein ganz krasser Typ, der ist auch auf Social Media echt groß, weil der halt das krasseste Ballhandling hat so und der ist dann auch einer, der in einer Trainingsmontage trainiert er dann eben auch mit Bo, wenn es um Ballhandling geht und solche Sachen. Also deswegen, du hast Leute, die insgesamt im Bereich Basketball halt große Namen sind, die haben die hier reingepackt. Und das ist ja schon auch so, dass Adam Sandler im Basketball unabhängig von seiner Filmkarriere auch Name war, so weil der immer auch schon sehr, also zum einen krasser Fan war, den hast du halt schon eben in den 90ern immer in irgendwelchen ersten Reihen bei NBA-Spielen gesehen, so à la Jack Nicholson, der das allerdings nur bei den Lakers macht, ne? Aber so ein Adam Sandler, der war da halt schon auch immer sehr verbunden mit Basketball, war deswegen auch immer oder oft bei diesen, beim All-Star-Weekend hast du dann auch oft diese Celebrity Games und da war Adam Sandler schon auch voll oft am Start und der kann auch spielen, also tatsächlich, man sieht, wenn der spielt, dass der das nicht zum ersten Mal macht, so, hat er schon echt Erfahrungen und hier, ja, merkst du halt irgendwie, dass da kommen natürlich diese Welten zusammen, also er bringt wahrscheinlich das Ganze ja, so von der filmischen Seite und dann aber seine Liebe zum Basketball spielt hier natürlich schon auch eine große Rolle und ich kann mir vorstellen, dass der hier, das war für den natürlich ein Fest, so einen Film zu drehen.
Ein Herzfilm.
Ja. Und es ist zu keinem Zeitpunkt so geht's in den Bereich von einer Adam Sandler Comedy. Das ist schon relativ ernst gehalten. Natürlich, also trotzdem mit einer verhältnismäßig leichten Tonalität. Und dieser Film ist von vorne bis hinten Schema F. Also ich wusste zu jedem Zeitpunkt, was so der nächste Schritt ist. Und er durchläuft diese ganzen klassischen Stationen von, er findet den, der ist das krasse Talent. Dann verkackt er die erste Chance, arbeitet dann noch härter darauf hin, um eine zweite Chance zu kriegen, die er dann wahrnimmt und so. Also,
see every other sports movie.
Wirklich. Von vorne bis hinten Schema F. Und das kann man sich aber trotzdem gut angucken, weil als Basketballfan bekommt man hier schon auch einiges geboten, so, weil die Spielszenen echt ganz schön inszeniert sind und ja, so die handwerkliche Komponente, die funktioniert da echt gut. Mhm. Aber ja, also gibt definitiv bessere Filme, wenn es um Basketball geht und wie der inszeniert wird in Filmen. Das ist hier eben schon alles sehr familienfreundlich und sehr schema-F.
Okay.
Ja. Na. Okay, jetzt habe ich gerade gelesen, dass der Hernan Gomez schon für diverse NBA-Teams gespielt hat, tatsächlich. Aktuell spielt er und ja, nee, siehst du, zum Zeitpunkt des Films war er noch bei den Celtics. Der hat ganze 18 Spiele gespielt, von der Saison 21-22, aktuell Spieler für Utah.
Utah Jazz.
Die auch sehr gut geworden sind in den letzten Jahren. Aber ich meine, die Celtics waren immerhin in den Finals dieses Jahr, so, die sind schon so richtig gut. Er hätten es auch fast geschafft, ne? Das war ein knappes Ding wieder mal, aber die Warriors haben es gerissen.
Also die Playoffs hast du dir dann doch angeguckt, ja?
Nee, eben auch leider. Ich habe kaum was mitbekommen.
Ich
glaub, aber
du hast die normalen Ligaspieler nicht gesehen, aber dafür die Playoffs eingezogen.
Leider nicht. Nee. Okay. Ich habe dann nur eben bei den Finals hat zwischendurch mal ein bisschen was mitbekommen. Mhm. Und als Amko neulich hier war, so da liefen die Finals gerade, so da hat er mich mal auf den aktuellen Stand gebracht.
Amko, schönen Gruß.
Ja, liebe Grüße an Amko. Guck dir nicht Hustle an. Okay. Also naja, doch, man kann sich den schon angucken. Ist ein netter Film, aber es ist wirklich ist kein Nichts also, Bahnbrechendes.
Wenn man sieht, was Amkons da teilweise in den Lusttopf schmeißt, ist das wahrscheinlich ein Meisterwerk, ja. Also insofern
na? Vielleicht. Das ist ja gerade mal ein unserer Supporter, ey.
Ist doch normalerweise deine Spezialität.
Also wirklich.
Ja, was ich damit sagen will, ist, dass Amko keine tiefgründigen französischen Drama unbedingt bevorzugt. Insofern mag der Filme mit einer leichten Tonalität. Vielleicht gefällt er ihm ja. Das wollte ich da
auch. Ja, aber hier dieser eine Film, war das so ein Bukowski-Ding?
Ach so, ja gut, jetzt hast du das rühmliche Beispiel genommen hier. Aber The Great White Hype und Spaceballs und so ist ja eher...
Echt, Great White Hype hat er uns reingeschmissen?
Ja. Siehst du? Jetzt lass ihn aus.
Oh Mann, witzig. Okay. Ja. Ja, ja klar, ja, aber ich darf das auch. Ich bin ja befreundet. Oh Mann, echt Great White Hype, okay. Ich dachte irgendwie White Chicks und sowas. Oh, Booty Call. Also
Booty Call war das, ja, genau. Ja.
Ach, herrlich. Ja, also mit so 90er-Filmen kann er mir immer kommen, Alter. Das ist fein für mich.
Wir sind ja Retro.
Ja, eben. Ja, dann komme ich zu den Zahlen für Hustle. Weil der ist ja, glaube ich, auch direkt im Stream gelandet, ne? Da war nichts mit Kino-Release natürlich so. Der wurde, glaube ich, auch explizit für den Stream gemacht. Für Streaming-Dienste. Und die Zahlen sind, ja, durchschnittlich. 7,4 gibt's auf IMDb. Metascore ist bei 68. Ich muss gestehen, das ist besser, als ich erwartet habe. Auf Rotten Tomatoes gibt's von der Kritik 7,1, vom Publikum 4,5 von 5, das ist natürlich wahnsinnig euphorisch, und auf Letterboxd 3,6. Dann habe ich mir da so ein paar Kritiken durchgelesen und es ist wirklich lustig, weil die meisten Leute feiern den Film dafür, dass es nicht so ein Netflix-Film ist, wie man ihn sonst von Adam Sandler kennt. Mhm. Weißt du, ich meine? Also dieser Film kriegt knallhart Props dafür, dass er nicht so ein Schrott ist, wie das, was man sonst aus der Kombi Adam Sandler und Netflix kennt.
Aber hat er denn nicht schon bei Uncut Gems dieses Attribut gekriegt, dass man gesagt hat, okay, jetzt sieht man mal einen anderen Film von Adam Sandler?
Ja, aber der hatte doch danach, also, oder währenddessen auch schon, ne, der hatte ja mit Netflix diesen Exklusivdeal.
Ja.
Und diese Filme, die da entstanden sind, die sind ja bisher wirklich, also durch die Bank weg, fast alle Rotz.
Ja, ja, anfangs hier dieser
westkomische Western und so. Gemessen, klar. Daran wird das halt verglichen.
Aber Uncut Gems war ja so dieser Wendepunkt, wo man gesagt hat, okay, jetzt hat er mal einen
Film
gemacht.
Ja, aber das war ja unabhängig von die, nee.
Netflix, war das nicht?
Nein, Uncut Gems war ein Kinofilm, Alter, das war kein Netflix-Film.
Ach, der war nicht in dieser Netflix-Kombo drin?
Nein.
Okay, das nee, wusste ich nicht.
Das war ein A24-Film, Alter.
Ja, stimmt,
Uncut Gems war ziemlich sicher A24. Das war nicht in diesem Netflix-Exklusiv-Deal
ja,
mit
ja,
Adam Sandler.
Recht, ja. Ja gut, ich war irritiert, weil der auch auf Netflix läuft. Deswegen habe ich
ach
das
so,
automatisch dann die Schublade
Netflix
gepackt.
Okay.
Ja.
Nee, aber das ist eben, das musst du schon getrennt betrachten. Weil ja, er hatte ja diesen Deal, wo der halt wirklich für Netflix ja, diese Filme ja. gemacht. Und die waren halt, das ist halt alles Rotz.
Das ist also der Citizen Kane von den Netflix-Sandler-Filmen in der Reihe.
Nö, das wäre ja dann Uncut Gems, wenn du es so sehen willst.
Ja, wenn du jetzt, der ist ja außerhalb des Deals, hast du ja gerade gesagt. Insofern können wir den ja
nicht aber bei dem, also weil da jetzt auch Happy Madison hat produziert, ne, ich gehe davon aus, dass der da mit reinfällt. Also, dass das einer von diesen Filmen ist, die in diesem Deal entstanden sind. Weil das, ich bin mir sehr sicher, dass Uncut Gems da nicht dazu gehört.
Ja, dieser Harvey Halloween und was da alles drin
ist. Ja, ja, genau, so. Das schlimm. Ist sowas halt. Und dafür kriegt er dann auf Letterboxd schon übelst Props von den Leuten. So. So, guck mal, Adam Sandler kann ja doch gute Filme und wie krass und volles Meisterwerk. Und
der Einäugige unter den Blinden.
Ja, wirklich. Geil. Also deswegen wird er da gefeiert. Und das, finde ich, ist halt ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, weil das ist schon ein guckbarer Film, aber das ist ja nun wirklich kein Highlight. Und das ist auch nicht jetzt irgendwie Happy Gilmore oder so.
Um mal ein Meisterwerk zu nennen aus der Sandler-Filmografie.
Ja, also weil ich finde, es gibt so einen 90s Adam Sandler, der hat bei mir auf jeden Fall einen Stein im Brett, Alter, weil der hat ein paar Filme gemacht, die bei mir da echt hoch im Kurs stehen.
Ja, es ist viel Hit and Miss, aber ich liebe auch ein paar von seinen Filmen. Ich liebe The Wedding Singer zum Beispiel, den mag ich total, den feiere ich richtig.
Ja, das war bei mir so ein Film, wobei den müsste ich mir nochmal angucken.
Ich mag den sehr und ich mag auch Happy Gilmore, also das sind auf jeden Fall Filme, die ich geil finde. Aber der hat auch so
auch. So. Ja, so Big Daddy und sowas war
ja,
dann halt
wie
so.
Hieß die der Waterboy.
Ja.
Das war nicht meins.
Okay, das ist, ja, wenn er so einen Typen spielt, der halt zu unterbelichtet ist, dann ist es immer so ein bisschen Fremdschämen, ne? Ja, Waterboy war grenzwertig, das stimmt schon. Ja, aber eben, also er hat, wie du schon gesagt hast, er hat so ein paar Filme gemacht in den 90s, die bei mir einfach irgendwie Herzfilme sind und deswegen, hat er bei mir diesen Stein im Brett.
Kann ich verstehen. Ich glaube auch, dass insgesamt so jeder von den Filmfans da draußen oder alle, die uns hören, haben so den einen oder anderen Adam Sandler-Film, den die dann doch gut finden. Sei es dieses hier 50 First Dates mit Drew Barrymore, den mögen ja einige, weil der so ein bisschen mehr Herz hat als die anderen und so.
Ja.
Also es gibt ja schon so in seiner Filmografie, also man,
ja, das
man neigt immer zu, ihn sofort abzuwatschen, aber ja, Spanglish ist auch ganz nett.
Ja,
also ich mochte ja seine ernsten Filme, so, da fand ich ja tatsächlich, also
ich Punch Drunk Love und Funny People fand ich super.
Ja, Funny People war gut und auch hier dieser Rain on Me, den fand ich auch toll.
Mhm.
Also es sind schon Filme, aber die abgesehen davon hat
so
ja
witzig, weil auch immer Sachen. Das denke ich mir dann halt, wenn auf Letterboxd solche Leute, die Leute sowas schreiben, ne, von wegen, guck mal, Adam Sandler kann ja doch irgendwie vernünftig und so, da denke ich mir halt auch, ey Leute, habt ihr noch nie Punch Drunk Love gesehen oder Funny People gesehen, oder so?
Ja.
Die bemessen den dann halt an diesen letzteren Netflix-Sachen und das ist halt überhaupt nicht repräsentativ für das Schaffen von Adam Sandler. Ich finde ja auch, dass klar sind das Schrottfilme, aber jetzt mal ganz ehrlich, also wenn du dir so Leute wie Kevin Hart und Konsorten anguckst, das ist ja ein Deal, den hätte jeder von uns gemacht und es wäre auch blöd, das nicht zu machen, weil die Filme funktionieren ja.
Ja, ja, eben.
Und wenn du so einen Deal kriegst, den du, also dass du mit Netflix sowas machen kannst, und dabei finanziell so gut bei rumkommst, das würde jeder machen, Alter.
Ja, du hast ja selber gerade gesagt, du musst die komplette Filmografie beleuchten. Also wenn die Leute über Bruce Willis reden, der Typ hat 30 Jahre lang Filme gemacht und da sind Meisterwerke dazwischen, da sind mega Filme bei, weißt du? Und wenn du jetzt ein Millennial bist, der nur die letzten 5 Jahre alles guckt, was neu rauskommt und sagt, Bruce Willis Filme sind scheiße.
Ja, eben, dann muss man halt sagen, guck dir mal 12 Monkeys an.
Genau, da darfst du dir kein Urteil erlauben, weil da musst du mal ein bisschen auch mal die älteren Filme reinziehen, die vor deiner Zeit waren und sonst die Schnauze halten.
Ja. Und es ist halt wie... Yeah. If you can't beat them, burn them. Ja.
We will burn you.
Und klar, also ich finde, das ist immer so eine Gratwanderung, weil ich bin natürlich auch dafür, so nach dem Motto, wenn man sich das schon leisten kann, warum macht man dann nicht die große Kunst, sondern irgendwie will das noch mehr ausschlachten und bringt noch mehr beschissene Filme raus, nur weil man dadurch irgendwie noch mehr Millionen macht, so. Aber ich habe mal ein Interview gesehen mit Will.i.am, wo der eben drauf angesprochen wurde, warum er jetzt mit Black Eyed Peas nicht mehr Hip-Hop macht, sondern warum die so Popmusik machen.
Mhm.
Und dann sagte er halt, hey, wir haben den realen Scheiß gemacht und mussten parallel alle nebenher arbeiten. Jetzt müssen meine Enkel nie wieder arbeiten, weil einfach, ich habe für Generationen ausgesorgt.
Ja, klar.
Und ich kann trotzdem in meiner Freizeit Hip-Hop machen. Und da ist halt was dran. Und ich kann mir halt vorstellen, eben, weißt du, so ein Adam Sandler, der hat diesen Netflix-Deal, aber der kann dann eben auch sowas wie Uncut Gems machen.
Hm. Er kann sich's aussuchen, ja.
Ja. Und da gehe ich auch fest von aus, dass bei ihm, also, dass der mal für ein paar Generationen ausgesorgt hat.
Ja, ja, definitiv.
Deswegen, ich find's, es ist halt schwer, das jemandem vorzuwerfen, ne, weil das ist halt, das ist
ein Paycheck, ja.
Eben. Und damit hast du halt eine Sicherheit in einer Branche.
Hm.
Wo die selten gegeben ist und deswegen.
Aber du kannst jetzt mal, ich meine, du bist jetzt natürlich auch sehr empathisch, indem du dich in Will.i.am versetzt. Aber ich meine, wenn du als Hip-Hop-Fan natürlich alte Alben kennst und du hörst irgend so ein Pop-Album, heutzutage, du hörst, dass Snoop irgendwie David Guetta featured, da blutet einem schon ein bisschen das Herz. Und du denkst dann schon so, Alter, okay, ich kenne ihn aus Zeiten, wo ich sein Album rauf und runter gehört habe und jetzt macht er so ein Feature bei David Guetta.
Ja, das ist auch, das habe ich früher.
Also es ist nachvollziehbar, aber es ist trotzdem, tut's weh.
Voll. Und als 20-Jähriger habe ich das auch Leuten übelst vorgeworfen und auch echt krumm genommen und dann auch gebrochen mit den Musikern, so ich gesagt habe, so, jetzt ist er nicht mehr real.
Ich höre dich nicht mehr.
Fick den, ja.
Mhm.
Was aber ist natürlich Quatsch, ne, weil wenn du der dann, also ich war dann ja auch irgendwie vor ein paar Jahren mal tatsächlich nochmal auf so einer Black Eyed Peas Show.
Mhm.
Und das ist ein Popkonzert, total.
Ja, ja, klar.
Aber dann hast du da trotzdem ein Segment drin, wo Will.i.am auf die krassesten Hip-Hop-Beats irgendwie irgendwas freestylt oder zum Teil sogar a cappella und so und da merkst du einfach so, der kann es trotzdem und der ist auch trotzdem, merkst du, dass da sein Herz noch ist. So. Mm,
klar.
Naja, muss man differenzieren, aber ist nicht leicht, klar. Also gerade so als Fan, ne, eben, wie du schon sagst, das ist dann manchmal nimmt man das so persönlich und
ja, ja, eben.
Ja, bei dem Adam Sandler habe ich da irgendwie einen ganz guten Abstand zu gewonnen, deswegen ist, ich kann das nachvollziehen, dass der solche Sachen macht.
Cool.
Ja, jetzt darfst du raten.
Ich rate eine 6,5.
Das ist goldrichtig.
Schön.
Stark.
Kurz mal zu einer 7 geschwankt, aber klang ein bisschen zu harmlos für eine 7.
Ja, ja, das war auch so der Bereich, in dem ich mich befand und dachte dann auch so, nee, es ist wirklich wahnsinnig generisch.
Ja, und selbst als Basketballfan, wenn du sagst, die Sportklischees werden hier abgeschossen, so, das hat man das auch alles schon mal gesehen, so, also, da hätte er schon ein bisschen was anderes machen können. Also jetzt nur so, ist ganz nett, mal die ganzen Spieler zu sehen im Film, das reicht wahrscheinlich nicht für einen geilen Film. Aber guck mal, wie das klingt.
Ist auch so, ja.
Alright.
Okay.
Dann komme ich zu meinem Film.
Mhm.
Und wir bleiben in einer leichten Tonalität, weil das ist eine Comedy, die ich gesehen habe. Und die ist aus dem Portfolio vom Großmeister Adriano Celentano.
Ach.
Ach.
Geil.
Einer der Helden meiner Kindheit. Der Film ist von 1981, aus dem gleichen Jahr wie unser Auftragsfilm später. Und der Titel ist Gib dem Affen Zucker.
Okay, den kennen wir natürlich.
Innamorato Pazzo.
Ja.
Ja, den haben wir, haben die meisten wahrscheinlich gesehen, die schon mal Adriano Celentano-Filme im Fernsehen geguckt haben. Das ist schon einer seiner bekannteren. Und das Regie und das Drehbuch stammt von Franco Castellano und Giuseppe Moccia. Und interessanterweise sind das auch gleichzeitig die Drehbuchautoren und das Regisseurgespann, das der gezähmte Widerspenstige inszeniert hat. Und der gezähmte Widerspenstige ist natürlich ein super bekannter Film mit Adriano Celentano und Ornella Muti in der Hauptrolle, wo er sie mit dem Traktor rauszieht. Den haben wir auch im Lostopf von Yoshimitsu drin.
Ach, okay.
Da freue ich mich drauf, wenn er gezogen wird. Und dieses Traumpärchen hat man hier wieder rangeholt. Also gleiche Drehbuchautoren, gleiche Regisseure haben dieses Hauptdarsteller-Duo auch für Gib dem Affen Zucker hier rangeholt, um die beiden wieder in Szene zu setzen.
Und der war aber danach. Demnach.
Der war ein Jahr danach, ja.
Nur ein Jahr danach?
Ja, ein oder zwei Jahre danach. Also da kam wirklich kurz danach später.
Okay. Ist aber fast der bekanntere Film, ne?
Welcher?
Gib dem Affen Zucker.
Würde ich nicht sagen.
Nee?
Nee. Also der gezähmte Widerspenstige ist schon wirklich ein sehr, sehr bekannter Film von den beiden. Da würde ich sagen, Gib dem Affen Zucker steht, ist so ein bisschen im Schatten von denen.
Hm. Weiß ich nicht.
Würde ich sagen. Aber gut. Kann uns ja mal hier alles andere
vielleicht habe ich den auch irgendwie präsenter, aber das war jetzt keine Erstsichtung, oder?
Nee, das war keine Erstsichtung, okay. Den kann ich natürlich noch aus, aber es ist Ewigkeiten her und ich konnte mich auch kaum erinnern und es ist auch was lustig, den mal zu rewatchen. Ich habe ja auch eine fette, als die Adriano Celentano-Filme dann auf Blu-ray rauskommen sind, gab es so eine fette Blu-ray-Box irgendwie, wo so 10 seiner Filme drin sind.
Okay.
Die habe ich mir natürlich gekauft in HD und so und da war der mit drin und die arbeite ich von Zeit zu Zeit ab.
Mhm.
Da ist mal einer wieder fällig geworden.
Bin mal gespannt, ob die heute noch funktionieren.
Ja, das kann ich dir sagen. Also ich habe ja dieses Nostalgie-Gen, insofern das hilft. Weil was die Political Correctness angeht oder was die PC-Polizei angeht oder Filme nach heutigen Maßstäben zu bemessen.
Muss man einige Augen zudrücken, ja.
Der würde hier definitiv abschmieren, wenn man da so ein paar Sachen abhakt und kontrolliert. Also
ja, glaube ich sofort.
Da ist einiges überholt, definitiv. Aber niemand trägt den kreisrunden Haarausfall cooler als Adriano Celentano. Ja, der ist trotzdem sehr, sehr lässig und einfach cool in seinen Rollen. Und wir sehen ja auch in der ersten Szene, wie er in so einem ganz fragwürdigen Jogging-Anzug-Kombo-Outfit auf Rollschuhen in so einem 80er-Jahre-Outfit im Fahrstuhl steht, hat natürlich so einen Walkman auf, weißt du, und wird vollgequatscht von der Nachbarin, wie toll sie ihn findet und ob sie nicht mal mit ihm mitgehen will und bla. Und wenn der Mann irgendwie auf Arbeit ist, ob sie nicht mal anrufen kann. Und er nickt aber zu der Musik die ganze Zeit und lächelt sie so an, so von wegen so. Und sie sieht das natürlich immer als Ja an. Also so steigt der Film schon ein. Das ist so die Art von Humor, die wir hier betrachten.
Aber ich erinnere mich gut daran, dass du bei der letzten Rezension von einem Celentano-Film auch schon meintest, dass Celentano eigentlich nie wirklich ein Kostüm für einen Film getragen hat, sondern dass es halt eigentlich immer er ist.
Ja, ja.
Auch immer so mit Goldkette und so, dass es völlig egal ist.
Ja, das war immer
so eine Rolle spielt.
Das waren immer so seine eigene Klamotten, richtig.
Ja.
Und Adriano Celentano spielt hier, kurz danach sehen wir, er ist ein Busfahrer in Rom namens Barnaba. Und Barnaba wird von allen gekannt, natürlich, der fährt immer so seine Route und die beiden älteren Damen, die einsteigen, die hin, die sagen, ach, es ist immer toll mit Barnaba, der fährt immer so gemütlich und hin und her und ist immer so nett und er begrüßt die Leute dann so und moderiert so ein bisschen wie im Flugzeug so von wegen, so ja, willkommen und die geplante Fahrzeit ist so und so hoch und so hin und her und die freuen sich dann immer, dass die mit ihm mitfahren dürfen.
Ist auch geil, ne? Könnte man meinen, Rom ist irgendwie so ein Dorf.
So ein bisschen, ja. Und dann gibt es die Rolle von Ornella Muti. Die spielt Principessa Cristina. Die ist aus einem fiktiven, also so eine Königsfamilie aus so einem fiktiven Land in Europa.
Mhm.
Und die sind gerade in Rom zu Besuch. Man sieht ein Privatflugzeug landen, man sieht, wie die Familie rauskommt, der Vater, die Mutter und sie ist halt die Tochter und werden bejubelt von Presse und von irgendwelchen Leuten, die empfangen halt am Flugplatz.
Mhm.
Und die werden dann einquartiert in so ein schwer bewachtes Riesenvilla halt, wo du Security draußen hast. Die Security ist auch so, wie die aussehen, Alter. Das sind einfach nur irgendwelche Langhaarigen, wo sie einfach nur eine Sonnenbrille draufgepackt haben und so einen schwarzen Hut und einen schwarzen Anzug, so, weißt du. Die sehen so kostümiert aus, das ist so lustig. Okay. Und die stehen halt überall rum mit ihren Fake-Funkgeräten und so.
Mhm.
Und die sollen aufpassen, dass der Prinzessin nichts passiert und dass sie da auch sich nicht vom Gelände entfernt. Aber unsere Prinzessin hat keinen Bock, da rumzuhängen auf dieser Villa und will natürlich Rom entdecken.
Das klingt gerade so ein bisschen nach Fellini.
Und schleicht sich raus. Nee, es ist also es ist eine sehr viel offensichtlichere.
Naja, aber du weißt, was ich meine, ne? Dieses eine Adlige, sie war doch auch eine Prinzessin oder irgendwas. Und er will dann unerkannt aber die Stadt erkunden.
Also für mich ist das 100% der Roman Holiday. Ein Herz und eine Krone.
Das meinte ich doch. Fuck, das war ja nicht Fellini.
Nee, das ist nicht von Fellini.
Mann, von wem war der?
Der ist doch von ist doch von einem großen amerikanischen Regisseur.
Ja, ja.
Das ist nicht Fellini.
Okay, aber den meinte ich natürlich.
Ja, ja, na sicher.
Ja.
Weil die Italiener,
Roman Holiday, ja, ja.
Ja, die Italiener klauen nämlich nicht nur Handtaschen und Autos, die klauen auch komplette Filmhandlungen. Insofern, William Wyler war der Regisseur.
Okay, William Wyler.
Von Roman Holiday. Ja, das ist natürlich hundertprozentig 1:1 diese Handlungsschiene, weil Ornella Muti schleicht sich natürlich in den Zirkus vorbei und springt in einen Bus, der da gerade irgendwie
natürlich
eine Straße weiter steht. Und der Busfahrer ist Barnaba und der ist eigentlich an der Endhaltestelle angekommen.
Mhm.
Und Posantos auch raus, ohne dass er irgendwie seinen Kopf hebt und sagt so, hier ist es vorbei, hier ist Endhaltestelle. Als er den Kopf hebt, überlegt er es sich anders und sagt sich, okay, komm, bleib drin. Weil, also eins muss man sagen, Ornella Muti, Alter, wie schön ist diese Frau überhaupt gewesen damals? Das ist wirklich, also das ist perfekt, da geht's nicht. Die ist einfach krass. Also krass, wie die aussah damals.
Ja.
Und dann fährt er mit dem Bus und verliebt sich sofort, ist sofort schockverliebt, wie du so schön sagst.
Na klar.
Und nach 10 Minuten macht er Heiratspläne. Und sagt, er wird sie heiraten. Das ist tatsächlich die Ansage.
Geil.
Und das bringt ihn auch die kompletten 100 Minuten dieses Films nicht ab von diesem Versprechen, dass er gesagt hat, er wird diese Frau heiraten.
Okay.
Sie ist da noch nicht so ganz überzeugt. Also sie sagt so, ja, jetzt mal langsam hier. Aber findet ihn auch ganz amüsant und findet ihn auch ganz unterhaltsam. So. Weil sie verbringt dann mit ihm auch den ganzen Tag. Die sind dann unter anderem auch so in so einem am See, in so einem Schwimmbad.
Mhm.
Und da ist zum Beispiel eine Szene, wo sie halt so einen ziemlich gut trainierten jungen Mann beobachtet, wie er auf diesen Zehnerturm oder auf den, keine Ahnung, auf den Dreierturm oder Fünferturm, was auch immer, wie er halt oben steht, so, weißt du, so ein ziemlich muskulöser, gut gepackter Typ.
Mhm.
Und wie er dann so irgendwie runterspringt mit so einem Salto und so einem hundertprozentig gelungenen Körper dann im Wasser landet. Und Barnaba beobachtet das natürlich und es gefällt ihm nicht, dass sie so diesen Typen bewundert und er muss ihm natürlich danach machen. Und er in so einem Onesie, weißt du, in so einem Badeanzug Onesie aus den 30er Jahren.
Oh Mann, ja.
Wo die Brusthaare noch so rausquellen. Also kannst du dir vorstellen, wie das Outfit aussieht.
Ja, klar.
Er geht dann hoch und dann kommt dieses typische Adriano Celentano-Ding, wo er so abspringt und dann springt er wieder zurück.
Ach so.
So ja, einfach ja, den Film zurückgelegt. Ja, und dann springt er wieder ab und dann springt er wieder zurück. So 2-3 Mal und dann irgendwie, weißt du so, und dann in der Luft springt er auch nochmal irgendwie hoch, rückwärts wieder zurück. Und dann landet er irgendwann im Wasser und dann alle applaudieren so, weißt du, die so außen rumstehen und denken so, Alter, was für ein krasser Sprung. Das haben die auch öfter mal gemacht, dieses Vor- und Zurückspülen in diesen Adrian. Das ist so albern, das ist so scheiße, Alter. Ja, und dann, schon die Strandszene ist schon so, wenn wir bei der PC-Polizei sind, muss ich das mal echt beschreiben, weil es gibt so eine Szene, wo er sich halt gerade umzieht und zieht halt so seinen Badeanzug an und das ist halt in so einem Umziehhäuschen halt, in so einem Strandhaus und sie steht draußen, wartet auf ihn und dann kommen aber 2 von diesen Securities von dem Königshaus und suchen nach der Prinzessin.
Okay.
Und laufen durch den Strand und sie hat irgendwie Panik und will sich in Sicherheit bringen, dass sie ihn nicht finden und zurückbringen aufs Haus. Und sie geht dann auch in diese Umkleidekabine rein. Und er sieht es natürlich als, wo er sich gerade umzieht.
Zu ihm?
Ja, ja.
Okay.
Und er sagt, hey, ich wollte mich hier gerade, was ist hier los? Und er sieht es natürlich als Anmacher an.
Klar.
Und dann hält er ihr aber so die Tür zu, als sie wieder raus will, so als sie denkt, da ist frische Luft und sagt so, hält ihr so die Tür zu und sie knallt ihm eine. Weil sie denkt so, ja, was erlaubst du dir? So, ich will hier raus.
Mhm.
Und da knallt er ihr eine.
Okay.
Also so von wegen, sie knallt ihm eine und da knallt er ihr eine und so. Und dann ist halt so ein Wortgefecht so. Ich dachte, okay, so dieses Zurückknallen ist auf jeden Fall auch nicht mehr Zeit gewesen. Das ist auf jeden Fall auch witzig. Hier ist schon einiges, was an diesem Film auszusetzen ist. Und er ist schon sehr, sehr, er ist schon sehr, sehr forsch, was seine Heiratspläne angeht und macht ja auch ständig eine Ansage von wegen so, ja, wenn wir mal Kinder haben, dann ist das so und so. Also es sind einige Stellen, wo sich die PC-Polizei definitiv aufregen durfte, aber wir haben das ja 1981 und deswegen sehe ich das damals nicht eng. Und das ist auch wieder ein Adriano Celentano-Film, den ich sehr, sehr amüsant fand. Und ich bin einfach Fan von seinen alten Filmen und das funktioniert für mich immer noch mit diesem Retro-Gehen. Also sollte man heute zum ersten Mal irgendwie seine alten Filme sichten aus den 80ern, weiß ich nicht, ob das so gut ankommt. Ich glaube, man sollte schon wissen, wer der Herr ist, wenn man sich seine Filme anguckt. Ansonsten hat man hier eine Menge auszusetzen. Also die PC-Polizei ist hier nicht gut aufgehoben, weil diese Beziehung zwischen Adriano Celentano und Donna Lamutti, die ist fragwürdig. Aber der hat trotzdem echt ein paar schöne Szenen so. Es gibt ja diese Szene, wo die beide so im Bett liegen und dann telefonieren.
Mhm.
Und dann macht er sich eine Zigarette an, der Rauch zieht so zu ihr rüber, weißt du, in ihr Bild quasi. Und sie fängt dann an zu husten und so, weißt du, und dann sind so Sachen so, dass er praktisch so in das Bild von ihr irgendwie indirekt eingreift so und dass das so praktisch übergreift, obwohl das so ein Splitscreen ist. So. Das ist zum Beispiel auch ganz, ist zum Beispiel auch ganz nett gemacht. Also der hat schon ein paar Szenen, die so ganz cool sind. So, waren es hier Wölfe oder was?
Ja, ich sage, in letzter Zeit geht hier einiges ab in der Nachbarschaft, ey, weiß auch nicht.
Das ist nicht Zelda.
Nee.
Zelda Nachwuchs bekommen.
In Form von Wölfen.
Zelda hat ein paar Wölfe großgezogen. Das hätte mich jetzt nicht allzu sehr gewundert. Hält sich einfach so vier Wölfe in der Wohnung.
Genau.
Okay. Ja, Adriano Celentano. Gibt dem Affen Zucker. Also 1:1 von der Story von Handlung. Definitiv The Roman Holiday, ein Herz und eine Krone geklaut. Also, aber halt so daraus eine italienische Komödie aus den 80ern gemacht.
Mhm.
Damals war er natürlich der King. Lebt ja noch. Der Celentano, soweit ich das weiß. Aber ich glaube, der dreht nichts mehr groß. Wenn ich richtig informiert bin.
Keine Ahnung.
Aber ich gucke mir gerne seine alten Filme an und das ist auch einer von denen, wo ich schon Spaß hatte.
Also funktioniert noch, ja?
Der funktioniert noch, ja. Geht 100 Minuten. 4 Punkte habe ich nicht gefunden. IMDb und Letterboxd habe ich anzubieten. IMDb bei einer 6,9 und Letterboxd bei einer 3,3 für Gib den Affen Zucker.
Mhm.
Gib dem Affen Zucker, Entschuldigung. Und jetzt darfst du raten.
Boah, es ist halt schwierig, ne? Wegen 80er und Nostalgie und so. Aber ich meine, das fällt bei dir ja nicht ins Gewicht, dass das jetzt aus heutiger Sichtweise fragwürdig ist.
Das bewerte ich nicht, ne?
Eben.
Und ich bin sowieso nicht sonderlich PC, insofern.
Ja, und es klingt auch nicht so, als hätte das deswegen weniger Spaß gemacht oder so, nur weil man es wahrnimmt.
Das ist richtig.
Mhm. Ich schwanke zwischen 7,5 und 7. Ich sag 7,5.
If you can't beat 'em, burn 'em.
Ist das jetzt falsch oder richtig?
Das war ein Feuerzeug für mich. Nee. If you can't beat 'em heißt das. Das heißt, dass das Punkterad natürlich wieder ein Schwarze getroffen hat.
Ah, sehr schön.
7,5 ist korrekt.
Okay, cool. Tja.
I'm not trying to be rude, it's just I don't like comedy.
You don't like comedy?
Nee.
Das war der Sample, den du dir rausgesucht hast für dich?
Mhm.
Okay.
Das wäre eigentlich eher was für dich, oder?
Ja, würde ich auch sagen.
Ja.
I don't like comedy. Naja, gut. Haben wir ja gerade. Passt auch nicht. Haben wir ja gerade widerlegt. I don't like every comedy würde passen. Ich bin halt ein bisschen selektiver als du.
Ja, das stimmt wohl.
Okay.
So, jetzt kommen wir zu unserem gemeinsamen Film.
Ja, wie in vielen Episoden, Supporterseits und regulärerseits, kriegen wir natürlich auch Auftragsfilme von unseren Supportern, die uns im 15-Euro-Paket bedienen oder die uns damit sponsern. Und einer davon ist Erik. Den seht ihr auch beim Bash.
Ja.
Der darf gegen Hoffi antreten. Und der hat uns für diesen Monat den Film Scanners aufgetragen.
Mhm.
Ebenfalls aus dem Jahr 1981, aber nicht ganz so lustig.
Nee, auch nicht so angelegt.
Nee.
Ab 18 freigegeben.
Ja.
Deswegen, ja, schon was anderes.
Ich kann mich noch voll an diese Videothekenaufsteller erinnern, von Scanners von damals. Ey. Da war ich auch irgendwie 7 oder so und ich weiß genau, wie die aussahen mit diesem explodierenden Kopf. Irgendwie das waren so richtig Aufsteller, so weißt du, die so halt diese Menschenform hatten und so.
So Pappaufsteller.
So eine Pappaufsteller, die standen da wie die Videotheken rum.
Echt? Und da hatten die einen mit dem explodierenden Kopf?
Ja, genau.
Das ist ja abgefahren.
Also durftest ja, also ich weiß nicht, ob das damals erlaubt war, aber in meiner Videothek, wenn mein Vater dabei war oder so hin und her, dann durftest du da als 7-Jähriger auch so mitgehen. So, da haben die nichts gesagt.
Ah ja, klar.
Gab ja auch so Videotheken, wo du draußen warten musstest. Aber bei
Boah, die Dinger sind bestimmt richtig was wert heute, oder?
Kann ich mir auch vorstellen, ja.
Also weil gerade bei so Fans von dieser Sorte Horror, das ist bestimmt so ein Pappaufsteller von Scanners, kann ich mir vorstellen.
Ich habe noch so einen Minions-Aufsteller vom ersten Film.
Ah ja?
Ich weiß nicht, ob der was wert ist.
Das da dauert, hätte ich einen dauert wahrscheinlich noch einen Moment.
Der ist auch nicht so groß. Der ist halt okay. Der ist halt 30 oder 20 Zentimeter hoch. Ich weiß nicht, den habe ich irgendwo im Keller.
Ja, super.
Also, wenn den einer kaufen will für 100 Euro, ich bin dabei. Mhm. Ich schicke euch den.
Na dann.
Ja, zurück zu Scanners. David Cronenberg Hatten wir ja schon. Du hattest ein paar Filme von ihm, ich hatte ein paar Filme von ihm.
Mhm.
Machen wir mal weiter in der Filmografie und reden über den hier.
Ja.
Willst du die Story zusammenfassen oder soll ich?
Mach du mal.
Okay. Also der Film handelt über Scanners, und Scanners sind werden Menschen genannt, die ganz normal unter der Zivilbevölkerung umherwandern, und die haben ziemlich mächtige telepathische Fähigkeiten.
Mhm.
Das heißt, wenn die provoziert werden oder wenn die irgendwie beleidigt werden, dann lesen die deine Gedanken, und das könnte ziemlich Konsequenzen haben, weil wenn die sich extrem aufregen oder wenn diese telepathischen Fähigkeiten dann so außer Kontrolle geraten, dann kann schon mal passieren, dass derjenige, der gerade beleidigt oder der, den kränkt oder der den gerade im Weg steht, dass die dann Nasenbluten kriegen, dass die komplett irgendwie bis zum, also da ist alles drin, so von Nasenbluten bis Kopf explodiert, ist da die volle Palette. Und die Willenskraft von denen wird halt gebrochen in dem Moment. Das heißt, die Scanners haben die halt komplett unter Kontrolle.
Ja, wobei ich finde, so wie es von Anfang an etabliert wird, ist erstmal nicht klar, dass es Scanner gibt, die das wirklich gut kontrollieren können. Weil es wird ja schon erstmal so als eher so ein Defekt dargestellt, oder die wissen halt nicht, wie Scanner überhaupt zustande kommen.
Mhm.
Aber die haben irgendwie Leute auf der ganzen Welt registriert, die diese Fähigkeiten mit sich bringen, und die meisten von denen leiden aber stark drunter. Weil die durch diese telepathischen Fähigkeiten wohl auch oft dann permanent die Gedanken anderer Menschen hören bei sich im Kopf und darunter halt mitunter sehr leiden.
Ja, das stimmt. Aber es wird auch gleichzeitig ein Scanner etabliert, der sehr, sehr mächtig ist und sehr bösartig, dieser Revok.
Ja.
Und insofern, das ist einer, der definitiv seine Kräfte kontrollieren kann und der auch sinistre Pläne hat, weil der sieht so die normalen Menschen, denen erklärt er den Krieg, weil das ist für ihn so, das sind für ihn so Lebewesen zweiter Klasse und so weiter, und er ist der Meinung, dass die Scanner eine andere Form von Menschen sind und dass das die neue Herrenrasse ist. Und
aber er ist ja, es wird ja schon auch gezeigt, dass er eben einer der Scanner ist, die das extrem gut kontrollieren können.
Genau.
Und deswegen ist er so mächtig.
Ja, das meine ich. Also es werden halt beide Seiten eingeführt. Also so die Scanner, die halt nicht so richtig wissen, wohin mit ihren Kräften, und die das mehr so aus Versehen irgendwie auslösen. Mhm. Und dann halt aber auch ihn, der schon wieder sehr, sehr krass ist. Also,
genau, ja.
Ja. Und man hat dann die volle Palette.
Das ist ja die Figur von Ironside, ne?
Michael Ironside, Michael den kennen 80er-Fans definitiv. Ja,
der kanadische Brandauer.
Richtig. Auch nicht schlecht.
Findest du nicht, Alter? Für mich hatte der so krasse Brandauer-Vibes in dem Film.
Klaus-Maria Brandauer. Ja, so ein bisschen, doch.
Findest du nicht?
Ja, ich kenne, weiß nicht. Der Vergleich hat es bisher noch nicht gezeigt. Aber ja, klar, ein bisschen schon. Und es gibt einen Doktor, gespielt von Patrick McGoohan. Das ist King Edward in Braveheart, der da in einem seiner letzten Filme noch den Antagonisten gespielt hat. Ziemlicher Charakterdarsteller, Shakespeare-Darsteller und guter Mann.
Mhm.
Und es gibt natürlich in jedem Cronenberg-Film gibt es irgendeinen Arzt oder irgendeinen Professor, der versucht da dem Wahnsinn da irgendwie Herr zu gebieten. Und der findet einen jungen Obdachlosen-Scanner namens Cameron. Cameron wird gespielt von Stephen Lack. Der hat ein paar Filme gedreht, unter anderem war der bei Dead Ringers dabei. Das ist ja auch ein Cronenberg-Film, aber hat nicht viele Filme gemacht, hat danach Karriere gemacht als Maler. Also fing dann an, tatsächlich Kunst zu machen, und hat sich da einen guten Namen gemacht.
Okay.
Und der Doktor will diesem mächtigen Scanner namens Revok, halt gespielt von Michael Ironside, dann Einhalt gebieten und will den so ein bisschen stoppen bei seiner Mördertour, und bereitet halt Cameron darauf vor, gegen den quasi anzutreten oder den so ein bisschen unter Kontrolle zu bringen.
Ja, also Dr. Ruth arbeitet für ein Unternehmen und hat da etwas gegründet, wo an Scannern geforscht wird.
Mhm.
Mit dem Plan, das auch militärisch nutzen zu können. Also die wollen eigentlich Scanner als Waffe nutzen. Das war aber bisher noch nicht sehr erfolgreich, und deswegen gibt es ja auch so eine Szene, wo die ein Meeting abhalten, wo die eben sagen, ey, wir müssen dein Programm irgendwie einstampfen, weil da ist nichts bei rumgekommen bisher.
Mhm.
Und das aber eben im direkten Anlass zu diesem Event, wo eben Revok gezeigt hat, wie mächtig er ist. Und deswegen halt als Assassin behandelt wird und damit ja gerade das ist, wo eben Dr. Ruth auch sagt, jetzt wollt ihr das Programm abbrechen, weil einer genau das bewiesen hat, woran wir hier arbeiten, dass Scanner eine richtig krasse Waffe sein können.
Mhm.
Ja, Und Cameron ist ja eben einer von der Sorte, zumindest anfangs, der leidet eben sehr stark darunter, dass er permanent diese Stimmen im Kopf hat.
Das stimmt. Deswegen, der lebt auch auf der Straße, der zieht sehr ziellos umher und wird dann aufgelesen von dem Doktor und du siehst halt in einem Moment...
Aufgelesen ist auch gut, der wird eigentlich gekidnappt.
Ja gut, der wird gekidnappt von mir aus. Aber er ist ja in dieser Mall und da wird ja auch gezeigt, dass diese beiden älteren Damen, weißt du, wie die dann über ihn herziehen und sagen so, ja, was sucht der denn hier mit seinen dreckigen Klamotten und so hin und her, guckt dir mal an, wie der aussieht.
Voll
und
der
so.
Abschaum.
Ja. Voll der Abschaum und dann siehst du halt, wie das Ganze eskaliert und dass er dann auch diese Wut durch seine telekinetischen Kräfte dann auf diese beiden Damen überträgt und die fast tötet und so.
Na, telepathisch, ne? Telekinetisch.
Ja, telepathisch, glaube ich. Entschuldigung, telepathisch.
Wobei, das, ja, finde ich, zum Teil geht das auch in eine Richtung Telekinese. Also, finde ich eh ganz lustig dargestellt, wie dieses Telepathische dann vonstatten geht. Ich habe da auch schon wieder eine South Park-Folge gleich sofort in Erinnerung gehabt, Alter, wo die auch in die Richtung abgehen. Ich,
ja, das war auch jede Referenz.
Es ist echt so krass, Alter. Also, das würde mich auch wirklich nicht wundern, wenn das da die Inspiration war. Scanners, ja.
Ja, sind auch Genre-Fans natürlich ein sehr, sehr beliebter Film. Und
kann ich verstehen, ja.
Ich kann das auch verstehen. Also erinnert natürlich auch jetzt wegen der Ära und wegen dem Regisseur natürlich, hat er stark die Vibes von Body Snatchers. Ich glaube, so die Tonalität, auch die Musik und wie der Film gestaltet worden ist, so weißt du, mit diesem 70er, Ende 70er, Anfang 80er Szenario, das hast du, glaube ich, hier auch gesehen, weil du hast ja Body Snatchers, bist ja nicht allzu lange her, dass du ihn gesehen hast, bei mir sehr ewig her. Aber ich glaube, da schon so ein bisschen die Vibes erkannt zu haben. Also man könnte, wenn man Scanner sieht, könnte man sich denken, dass das auch der Regisseur von Die Körperfresser kommen waren. Aber ich finde, ohne so hundertprozentig die Klasse zu erreichen. Also ist ein Megafilm, ich fand ihn richtig gut, aber wurde ein bisschen gefuscht. Also ich habe auch gelesen, so bei den Funfacts, dass die Dreharbeiten waren so knapp angesetzt, dass Cronenberg da selber ziemlich unter Zeitdruck stand, diesen Film fertigzustellen.
Ah ja.
Also da hat er von den Produzenten und von dem Studio hat er so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt gekriegt bei manchen Momenten, dass er so durchhetzen musste. Weil ich finde so, also ein bisschen Fusch war da schon drin. Du hast einiges an Anschlussfehlern gehabt. Du hast irgendwie so eine Szene gehabt, wo halt irgendwie der komplette Blut, der Kopf explodiert am Anfang. Und in der nächsten Einstellung hast du halt keinen Bluttropfen gesehen irgendwo auf diesem Schauplatz. Und da dachte ich so, okay, bisschen seltsam.
Ja.
Du hast bei dieser einen Explosion, wo halt einer irgendwie zurückgeworfen wird, siehst du halt das Wirework irgendwie am Rücken hängen. So, das sind so alles Momente, weiß ich nicht, da denke ich so, da hätte man ein bisschen...
Ja, wobei da ist es natürlich fraglich, ne, ob sowas nicht erst dann durch eine HD-Version entstanden ist, so, ob man das auf VHS auch gesehen hätte.
Das ist halt die Frage, ja. Das sind natürlich damals die Röhrenfernseher gewesen, wo so eine Sachen nicht aufgefallen sind, weißt du, wenn du dir sowas angeguckt hast. Aber auf der anderen Seite liefen die Filme auch im Kino, es sind ja auch Kinofilme, also die waren auch in groß zu sehen.
Ja.
Kann ich mir nicht vorstellen, dass man das damals irgendwie nicht gesehen hat, aber klar, weiß zumindest war es schwerer zu erkennen.
Ja.
Das ist ja wie mit dem Mad Paintings und so bei irgendwelchen Filmen, weißt du, wenn du die in HD siehst, so irgendwelche Studiofilme von damals, wo du den Hintergrund niemals als nicht echt irgendwie deklariert hättest.
Ja, und plötzlich sticht's voll raus.
Genau, heute guckst du HD und denkst, okay, die stehen vor einem Bild. Also es, das kann auch definitiv, das kann auch kontraproduktiv sein.
Ja, zumal ich finde, der Film macht solche Geschichten echt sehr gut wett durch die SFX.
Ja, die kann sich sehen lassen.
Weil also, was man hier so an Effekten hat, also eben praktischen Effekten, das ist schon wirklich wieder sehr cool.
Ja.
Aber also bei manchen Szenen habe ich mich auch wirklich gefragt, wie sie es gemacht haben, ne? Diese, man hat ja dann irgendwann eine Begegnung von Ravok und Cameron.
Ja, ich kann mir denken, was du meinst, ja.
Alter, dieses Matchup, was da stattfindet,
ja,
wo du halt also in einem Take siehst, wie sich dann die Adern im Kopf, wie die immer größer werden, inklusive da spritzt was raus. Ich saß echt da und wusste nicht, wie sie es gemacht haben.
Ja, das war ziemlich geil.
Deswegen, also, der Alter, wie krass ist denn dieser Showdown?
Also, ja, der Showdown ist super.
Rein jetzt SFX-mäßig, ne? Also, finde das echt krass, wie das diesen Film aufwertet, ey.
Ja, der kann sich sehen lassen. Das ist auf jeden Fall ein Finale, was dem Film gerecht wird. Also, du hast jetzt nicht irgendwo, du hast ja auch viele Filme, wo du so Money Shots hast mit einem Film und dann ist das Finale so verpufft, so, weil das total lame ist. Ja. Aber hier hast du wirklich die eine der stärksten Szenen hast dann wirklich zum Ende hin.
Finde ich auch, ja.
Ja.
Aber ja, dazwischen, ich weiß schon, was du meinst, aber jetzt haben wir irgendwie wir müssen ja die Handlung noch zu Ende erzählen.
Wie weit würdest du da noch erzählen?
Na, ich glaube, der Plan ist schon, ja, wobei eigentlich ist klar, also Ravok hat halt böse Pläne und Cameron muss die dann verhindern.
Ja, Ravok will halt die Menschheit, die normalen Menschen unterjochen.
Ja.
Und genau.
Und Cameron muss das verhindern und ihm zur Seite steht dann auch recht bald Kim Obrist. Mhm. Die wird von Jennifer O'Neill gespielt. Und mit ihr, weil sie hat so eine Underground-Widerstandsbewegung, auch in Form von Scanners. Und mit ihr zieht er dann los, um Daryl Ravok zur Strecke zu bringen.
Ja. Ich glaube, man sagt irgendwie von der Statistik, dass irgendwie 10% der Menschheit sind Scanners. Ich glaube, das war irgendwie...
Also anfangs, weniger? Diese Liste, von der Dr. Ruth da spricht, da sind ja nur irgendwie 200 noch was Scanners gelistet. Mhm. Das auch kommt nicht hin mit.
Nee, 10%. Das ist auch irgendwie, auf dem Plakat ist das auch irgendwie zu sehen.
Da steht was von. Ja, genau, hier. There are 4 billion people on Earth. 237 are scanners.
237, ja. Ja, siehst du, ja. 10%, sag ich doch. Mathe-Guess.
Geil. Ja.
Dafür, dass es nur 250 sind, sind die aber relativ dicht beieinander unterwegs, auf jeden Fall.
Ja, ja, schon.
Einige von denen.
Meisten davon halten sich in den USA auf, ist klar.
Ja, und alle in der gleichen Stadt.
Ja, gut, aber auf sowas ist ja nun wirklich geschissen.
Ja, ja, klar, auf jeden Fall.
Ja, ich finde die Prämisse an sich ganz geil. Anfangs fand ich es nicht immer cool, wie das gemacht ist, so mit diesen, wenn die Scanner quasi ihre Kräfte einsetzen. Mhm. Das ist manchmal schon ein bisschen, fast schon cheesy.
Aber es ist irgendwie geil, weil ich finde das irgendwie so retro, weißt du?
Voll, es ist voll retro und ja vor allem ja auch wie immer so mit was für unangenehmen Geräuschen das untermalt wird. Mhm. Na, du hast da, also, wie es akustisch begleitet wird, finde ich schon auch echt cool gemacht. Und deswegen, ich verzeih dem Film dann schon, dass der mitunter, finde ich, dann schon ein paar Längen hat, weil eben es gibt schon auch viele Passagen, wo eben jetzt gefühlt nicht wirklich was passiert. Aber, also ich finde eben, der macht eine Menge Wett mit wirklich geiler SFX.
Ja, da bin ich bei dir. Das ist auch so, unter den Cronenberg-Jüngern ist das jetzt nicht der favorisierte Film. Der rangiert da nicht ganz oben. Aber das ist durchaus ein sehenswerter Film.
Ja.
Also ich habe, glaube ich, bei seinen Cronenberg-Filmen habe ich, glaube ich, auch nie irgendwas an den Special Effects auszusetzen gehabt. Also was die Practical Effects von seinen Filmen angeht, ist der eigentlich immer... hat er immer Highlights in seinen Film zu bieten. Also das wenig, wo ich sage, boah, was waren das für Effekte? Ey? Das Wishmaster 20 Jahre später. Also auch die Practical Effects waren ja da auch gut, aber da finde ich insgesamt die Effekte runder in so einem alten Cronenberg-Film, der 20 Jahre zuvor entstanden ist, als in so einem 90er-Jahre-Horrorfilm mit viel mehr Budget.
Hm. Ich habe gerade mal in seiner Vita geguckt, weil ich wissen wollte, wo der so einzuordnen ist in seinem gesamten Schaffen.
Also was den finanziellen Erfolg angeht, ist das sein finanziell erfolgreichster Film gewesen, bis dann The Fly kam. Die Fliege, glaube ich, 5 Jahre später. Der hat ihn dann abgelöst in Sachen erfolgreichster Cronenberg. Mhm. Aber alles, was davor war, so The Brood und Body Snatchers, seine früheren Werke, da hat Scanners finanziell am meisten an den Kinokosten eingebracht.
Ja.
Hab ich gelesen.
Wann war Body Snatchers?
Body Snatchers war noch 70er. 78, 79?
Bin jetzt bekloppt, warum finde ich den nicht in seiner Vita?
Du musst nach Körperfresser kommen. Suchen vielleicht.
Ja. Komisch, der ist.
Alter. Suchst du es ja?
Der hat da aber schon Regie geführt, oder bin ich jetzt bekloppt?
Klar.
Ja.
78.
Okay, Cronenberg hat keinen Film.
Nee, hat er nicht. Philipp Kaufmann hat Regie geführt.
Gut, dass wir darüber gesprochen haben.
Wie komme ich denn auf Cronenberg, oder?
Ja, der hat schon voll die Vibes davon, also ich weiß, was du meinst.
Krass, Body Snatchers ist gar nicht von Cronenberg, Alter. Ich habe mir wirklich, meinen Arsch drauf verwettet, dass der von Cronenberg ist.
Ja, also zumal eben SFX-mäßig wäre das ja auch gut hingekommen.
Abgefahren, okay. Witzig.
Ja, aber eben, also hat er am Anfang hat er natürlich auch ein paar Kurzfilme gemacht und dann einige Dokus fürs Fernsehen, Fernsehfilme, bis 75 dann Parasitenmörder und dann kam Ende 70er die Brut.
Ja. Ja, in den 80ern hat er schon ein paar große Sachen gemacht. Also auch so die Unzertrennlichen hier, Dead Ringers, den ich erwähnt habe, mit Jeremy Irons, das ist ein krasser Film. Also der würde dir gefallen. Der ist krass.
Okay.
Das ist so Body Horror und gleichzeitig so viel Psycho-Handlung, das Ding so zwischen diesen Zwillingsbrüdern. Also es ist ein geiler Film.
Mhm. Ja, ich werde mir eh noch eine Menge von ihm angucken. Also ich bin da schon sehr interessiert an den Sachen, die er so macht. Weil ich finde es schon oft sehr cool.
Ja, der fordert dich. Er ist, hat abgefahrene Stories, hat gute Effekte, hat interessante Schauspieler, wenn man seine Filme ist. Ich bin auch Cronenberg-Fan. Ich fand jetzt nicht alles einhellig geil, aber...
Nee, eben ich auch nicht, weil ich finde jetzt zum Beispiel so ein Scanners, der hat halt nicht das, was jetzt, wie hieß der, Crash, ne? Mhm. War das, wo ich eben auch finde, dass der noch voll tiefgründig ist.
Ja, so.
Weil er die Handlung benutzt, um eben auch noch mehr zu erzählen. Hier, finde ich, ist das nicht der Fall. Also ich habe zu, oder ich habe zumindest da, klar kann man da jetzt auch mit viel Fantasie, kann man da natürlich irgendwo was reininterpretieren. Aber ich finde, der hat nicht so, der wirkt nicht so, als sollte der noch auf einer anderen Ebene groß was miterzählen.
Aber du siehst bei Cronenberg auch seine Entwicklung und seine Phasen. Also du hast in dieser frühen Phase
ja, war deswegen
noch sehr
wollte ich ja wissen, wo der wo dieser Film da stattfand.
Wenn du 90er so Crash nimmst und Existenz und so, weißt du, das war ja eine Phase, das war ja viel komplexere Stoffe und das war ja ein ganz anderer, das war ein ganz anderer Ansatz von seinem Film. Und in den 2010ern macht er ja komplett andere Filme. Die sind ja hier so
ja, eben.
Maps to the Stars und so, das ist ja Cosmopolis, das ist ja gar nicht mehr so diese, das sind ja gar nicht mehr so diese Horrorstoffe, sondern jetzt ist er ganz woanders.
Ja, Eastern Promise ist ja auch nicht, ne? Wobei History of Violence ging ja auch schon in die Richtung.
Ja, richtig. Also der hat sich mal wieder ausprobiert in anderen Genres. Aber jetzt geht er wieder mit Crimes of the Future, bin ich gespannt, weil das sieht schon wieder nach so einem 80er Cronenberg aus.
Mhm. Wann kommt der eigentlich hier ins Kino? Weil ich habe gesehen, dass der in den USA, glaube ich, ist der sogar auch schon wieder im Stream.
Ich hoffe doch, bald.
Mhm. Gucken wir nochmal.
Lief ja auch schon in Cannes, glaube ich.
Ja.
Googelst du gerade? Mhm. Ja, mach mal, das würde mich echt mal interessieren. Das ist ein Film, den ich definitiv auf der Leinwand sehen.
Alter, 3. November, really?
Eben November erst, dann müssen wir uns noch 3 Monate gedulden.
Das ist ja ein Witz.
Nee, mehr sogar, Alter.
Ja.
4 Monate.
Das ist ganz schön lame.
Gucke ich mir noch ein paar Adriano Celentano-Filme bis dahin an.
Ja. Alter, wir sind wirklich die Letzten. Mit Abstand. Überall sonst läuft er schon seit Juni, Juli.
Und irgendwann Deutschland, ja.
Ja, ja. Und dann wirklich, also Italien ist noch spätestens mit 24. August und Irland dann September, Spanien September, Schweden Oktober, Deutschland November.
Was soll der Scheiß?
Was soll der Scheiß? Wir sind ja das Schlusslicht. Ey. Naja, aber ja, also ich bin generell sehr interessiert an Cronenberg-Stoffen. Ich finde das immer sehr sehenswert.
Sehr gut. Ja, den werden wir definitiv im Kino sehen und werden darüber berichten.
Mhm.
Hast du sonst noch was hinzuzufügen zu Scanners? Also
ja, also der rangiert bei dir jetzt eher so in der zweiten Reihe, ja?
Ja. Ist nicht mein Lieblingsfilm von dem Großmeister, aber es ist trotzdem ein guter. So will ich es mal formulieren.
Mhm.
Wie würdest du das formulieren? Also wie viel hat das eine rausgeholt?
Ja, wie ich schon meinte, ich finde die SFX, die reißt wirklich eine Menge raus in dem Film und die lässt einen auch über vieles hinwegsehen, was nicht so funktioniert an dem Film, finde ich. Das heißt nicht so funktioniert, ne? Er hat halt schon die eine oder andere Länge.
Ich finde das schon geil, wenn die so in das Gehirn von den Leuten, die die jagen und so, dann so reinringen und die dann so die Pistolen teilweise gegen sich richten und so. Weißt? Das ist schon, ist halt einerseits ist so ein bisschen oldschool, so Manchurian Candidate mäßig, weißt du, so wie so eine Twilight Zone Folge, aber andererseits ist es auch so, ist auch so 80s-Horror, das ist alles so ein bisschen...
Naja, zumal diese Sachen, das finde ich eben auch ganz cool gelöst, weil das ist ja wirklich ausschließlich über Schauspiel und Musik gelöst. Diese Momente, wo die Scanner ihre Kräfte einsetzen.
Ja, stimmt. Du siehst jetzt nicht mit Special Effects irgendwelche Strahlen oder so rüberschwappen oder sowas. Nee,
das ist wirklich nur gespielt. Und ja. Das ist manchmal, finde ich, ein Ticken zu sehr in die Länge gezogen.
Mhm.
Weil halt ich finde halt diese Kraft, die haben, das ist zum Teil immer so ein bisschen, da weißt du, es steht einer mit einer Waffe, zielt auf die und dann drehen sie sich erst bedeutungsschwanger um und dann geht's los.
Mhm.
Das ist halt wirklich so ein bisschen wie bei South Park, sich zum Teil ja dann auch an den Kopf fassen und dann hast du diese Geräusche dazu und so.
Aber ist halt so 80s, das
eben,
ist herrlich
80s. Es ist herrlich 80s, das stimmt schon, ja.
Ja.
Ich fand es manchmal eben so einen Tick zu lang, aber insgesamt echt schon cool gemacht.
Okay. Ja, geht auch nur 1:43 insofern. Kriegt man schon gut weggeguckt. Ich freue mich, dass ich den mal endlich mal gesichtet habe.
Mhm.
Danke an Erik. Ja, wollen wir Punkte vorlesen?
Ja.
IMDb 6,7. Der hat einen Metascore von 60. Scanners kriegt von Rotten Tomatoes 6,6. 3,5 gibt es vom Publikum. Letterboxd ebenfalls 3,5.
Das ist alles nicht so doll, ne?
Ja. Ein bisschen über dem Durchschnitt.
Mhm.
Wer fängt an?
Doch, ich kann anfangen.
Der führt.
Ja, führt niemand. Gerade
2-0.
Ach so, insgesamt.
Gesamtergebnis.
Ja, gut. Ich sag, du bist auch hier bei 7,5.
Das ist korrekt.
Schön.
Das macht keinen Spaß. Ich möchte bitte Dart werfen machen oder so. Statt genau. Punkterad. Wettrennen, irgendwas, keine Ahnung. Murmeln.
Wettrennen, wirklich?
Ich bin schnell, ja.
Ja?
Ja.
Okay.
Ich könnte hier um den Block laufen, könnte mich hier hinsetzen, ohne dass du es mitbekommen hättest.
Super. Okay.
Während des Podcasts.
Mhm.
So, ich sage, du bist bei einer 8.
Nee, ich bin auch bei 7,5.
Ach, du auch eine 7,5. Mhm. Na gut, dann.
Yes.
Klingeln wir zumindest.
Aber hallo.
Auch wenn ich hier einen halben Punkt verloren habe, ertönt die Ernährungsklinge 7,5 für Scanners von uns beiden.
I am having the fun.
Ja. Das ist doch eine gute Ausbeute von uns.
Finde ich auch.
Sehr schön.
Ja, bin ich sehr froh, dass ich den mal gesehen habe.
Ja, konnte noch mal einen abhaken.
Insofern. Ja, muss ich mir auch mal irgendwie ein Making-of oder so zu angucken, weil mich dann doch bei manchen Effekten wirklich sehr interessiert, wie die das gemacht haben.
Ja, das sah geil aus. Ich meine, ich will es jetzt nicht verraten. Bei der einen Stelle, so weißt du, da hast du schon gesehen, was da so ein bisschen präpariert worden ist. Aber die klar, Szene, die du geschrieben hast, die war schon krass.
Ja, also vor allem oft ist es natürlich einfach über einen Schnitt gelöst. Ne?
Dass
du siehst den Kopf irgendwie, dann gibt's kurz einen Schnitt woanders hin und dann siehst du den Kopf, wie er explodiert.
Ja, logisch.
Aber dass du so on camera diese Veränderung siehst, Alter,
ja.
Das 81, also.
Das ist schon Next Level.
Schwer beeindruckt.
Das stimmt. Gebe ich dir recht.
Ja.
Dann übergebe ich das Zepter wieder an dich und du darfst deine zweite Rezension bringen.
Alright. Ein Actionfilm.
Action.
Actionfilm.
Action für ihn.
Und Thriller steht hier auch noch mit drauf.
Get me to the chopper.
Mhm. Ist dann doch etwas von der recht seichten Sorte. Aber unterhaltsam. Also das kann ich mal vorweg schicken.
Mhm.
Ich war hier wirklich ganz gut unterhalten und es ist völliges Hirn aus Programm und man darf hier wahrscheinlich auch nichts groß hinterfragen, aber dann funktioniert er. Ist kein Highlight, aber ja, kann man machen. Gunpowder Milkshake.
Gunpowder Milkshake hat er gesehen.
Ja.
Alright.
Ich erinnere mich, dass wir da, weil da lief ja der Trailer schon auch, schon während wir diesen Podcast gemacht haben, haben wir den Trailer mehrfach im Kino gesehen.
Mhm.
Und ich weiß noch, dass ich sogar mit dem Gedanken gespielt habe, mir den im Kino anzugucken. Aber dann war ja irgendwie pandemiebedingt alles anders und tausendmal verschoben. Und ich weiß gar nicht, ob der schlussendlich noch im Kino lief. Und jetzt ist er halt irgendwie auf sämtlichen Streamingdiensten.
Ich fand den Trailer auch ganz interessant. Als wir den damals im Kino gesehen haben, habe ich auch gesagt, das ist ein Film, den könnte man sich angucken. Also wenn jetzt, ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr meine Prio Nummer 1. Also wenn jetzt andere Filme liefen, die ich lieber gesehen hätte, würde ich da erstmal reingehen.
Ja.
Aber so fand ich den schon ganz witzig.
Und er fährt halt voll in dem Fahrwasser von sowas wie Ava oder wie hieß der mit den anderen, mit Mary Elizabeth Winstead, den ich noch hatte.
Kate,
genau.
Nimm sämtliche weibliche Namen und schmeiß sie einfach in den Ring.
Ja, und
es wird schon Action
da ist dann,
Anna.
Stimmt, auch so ein Ding. Und da ist dann der eine mal besser, der andere mal schlechter, aber so unterm Strich ist es ja dann doch, vor allem, wenn die mit so einem Budget unterwegs sind, ist es ja dann doch oftmals recht unterhaltsam.
Mhm.
Jetzt haben die hier 30 Millionen gehabt, aber es ist ein relativ kleines Setting oder auch ein überschaubar großer Cast. Die haben das, ich weiß nicht, ob sie es komplett in Berlin gedreht haben, aber auf jeden Fall haben die eine Menge in Berlin gedreht.
Ah ja.
Und deswegen sehen wir natürlich auch hier wieder das am ICC, ne, dass diese das Unterführung, beliebt, Alter, diese orangen Säulen und so, die siehst du ja wirklich andauernd.
Hm.
Da gibt's eine recht lange Sequenz, die da spielt und dann waren die auch im Bode-Museum und so, also Museumsinsel sieht man auch so ein bisschen.
Mhm.
Ja. Du hast den nicht gesehen, ne?
Nee, bisher nicht.
Ja. Okay. Regie Navud Papuchado. Ist Israeli. Ganze 5 Credits. 2016 hat er South of Heaven gemacht, von dem man vielleicht was gehört haben könnte. Aber das war's dann auch schon. Deswegen keine Ahnung, wie er dazu gekommen ist, diesen Film zu machen.
Mhm.
Er hat das auch geschrieben, zusammen mit Ehud Lavsky. Ja, und in der Hauptrolle sehen wir Karen Gillan, die ich neulich schon im Film in der Hauptrolle hatte. Den haben wir allerdings
bei den
Filmfressen besprochen.
Ich erinnere mich.
Ja. Und zu Beginn der Geschichte Zu Beginn der Geschichte sehen wir aber die Figur von Lena Headey. Die heißt Scarlett und die ist Profikillerin. Und es gibt da so ein Diner, wo die auch regelmäßig hingeht. Und dieses Diner, das ist so ein bisschen wie in diesem Film mit dem Hotel, wo auch lauter Kriminelle absteigen. Das ist auch so ein bisschen der Ort, die sind dran gewöhnt, dass da Leute mit Waffen reinkommen. Und deswegen steht da auch am Eingang so eine Box, wo die dann erstmal ihre Waffen reinmachen müssen, wenn die da in dem Diner sind. Mhm. Und in diesem Diner trifft sich dann Scarlett mit Paul Giamatti. Das ist Nathan in der Figur. Der ist ihr Händler, der ihr also die Aufträge gibt. Und da gibt es eine Unterhaltung und ihre Tochter ist mit dabei. Sam, das ist eben dann später die Figur von Karen Gillan. Das heißt, sie ist die Tochter von Lena Headey. Und Sam wird da in dem Diner zurückgelassen. Mhm. Und dann gibt es einen Zeitsprung von, ich glaube, 15 Jahren. Und Sam ist in Scarlett's Fußstapfen getreten, ist jetzt also auch Profikillerin, arbeitet auch für Nathan. Und ist eine Auftragskillerin der kaltblütigen Sorte. Die wird schon als ziemlich badass etabliert. Und dann gibt's auch gleich eben zu Beginn so ihr erster Auftrag, der gerät halt ziemlich außer Kontrolle, weil das, was ihr da angesagt wurde, dass da irgendwie nur eine Handvoll Leute sind, die ihr gefährlich werden könnten, die stimmte nicht. Und da stand halt plötzlich irgendwie eine halbe Armee vor der Tür. Und da musste sie sich ordentlich rausballern. Und dabei ist dann aber der Sohn eines recht mächtigen Typen umgekommen. Und das war natürlich nicht geplant. Ja. Also wird ihr das später um die Ohren fliegen. Jetzt gibt's einen neuen Auftrag, wo es heißt, die Organisation, für die sie arbeitet, da hat ein Typ eine Menge Geld geklaut und hat sich damit vom Acker gemacht. Und den muss sie aufsuchen, um ihn umzubringen. Und als sie dann bei diesem Job ist, und vor dem Typ steht und ihm die Waffe vor den Kopf hält, erzählt er, dass er das Geld geklaut hat, weil die seine Tochter entführt haben und dafür das Geld haben wollen. Tja, und da trifft er bei ihr natürlich einen wunden Punkt, weil mit ihrer Vorgeschichte und so weiter ist sie natürlich schwer daran interessiert, dass dem Mädchen nichts passiert. Mhm. Also entscheidet sie sich, nachdem sie den Typen im Gerangel angeschossen hat, bringt sie den erstmal dazu, dass er verarztet wird und nimmt dann das Geld mit, um so das Geld gegen das Mädchen einzutauschen. Ja, und damit hintergeht sie aber natürlich ein Stück weit auch ihren Auftraggeber. Und das meine ich, so fliegt ihr das dann alles um die Ohren. Und plötzlich wird sie gejagt. Und das endet in einem recht großen Bandenkrieg. Und so ist dann Sam tierisch unter Druck und sucht dann Schutz in einer Bibliothek. Das ist allerdings eben keine normale Bibliothek, sondern das war schon immer auch so ein bisschen das Versteck von Scarlett und ihrer Truppe. Mhm. Das heißt, in dieser Bibliothek, da geht sie eigentlich hin, nur um sich neue Waffen zu besorgen. Und das wird dann aber eben im weiteren Verlauf noch eine große Rolle spielen. Weil,
ein bisschen John Wick hier, wie mit dem Hotel, oder?
Sag ich ja. Also das ist alles ziemlich Schema F. Also auch diese Vorgeschichte mit der Mutter und dann macht sie das Gleiche und will aber eigentlich natürlich im Kern was Besseres und so. Ja, und in dieser Bücherei arbeiten dann die drei anderen Hauptfiguren oder das die drei wichtigsten Nebenfiguren. Das sind Florence, Anna May und Madeleine, gespielt von Carla Gugino, Michelle Yeoh und Angela Bassett. Und die kommen dann natürlich auch zum Einsatz. Da gibt's natürlich dann auch gegen Ende eine Riesenschießerei, wo die alle drei richtig abgehen und die Figur des Bösewichts hier, dessen Sohn umgebracht wurde, Jim McAllister, das ist die Figur von Ralph Ineson. Und Michael Smiley spielt hier auch noch mit, den wir aus Kill List ja kennen. Mhm. Der ist nämlich der Arzt, der quasi für die Kriminellen immer zusammenpflegt.
Naja.
Und dann gibt's hier auch eine Szene mit Lachgas. Und ja, weil am gewissen Punkt schickt dann eben Nathan Leute los, um Sam zu holen. Er sagt, erst passiert das, oder erst ist das so aufgezogen, dass er sagt, holt die, ohne sie umzubringen, sollen nicht verletzt werden, fangt die erstmal so ein und bringt sie mir her. Das gelingt den drei Spacken natürlich nicht. Und dann heißt es auch irgendwann so, jetzt bringt die um, ey. Die muss nicht gerettet werden, so, die ist zu weit gegangen, jetzt, ne, soll sie getötet werden. Und ja, kannst dir vorstellen, wie das verläuft. Aber also,
aus Lachgas gehst du jetzt nicht mehr ein, ja? Jetzt hast du geteased.
Naja, doch, also eben diese drei Goons, die sie dann einfangen sollen, die holen sie dann eben bei diesem Arzt, der von Michael Smiley gespielt wird. Da besuchen sie sie, weil sie sich gerade zusammenflicken lassen will. Und der Arzt ist dann aber natürlich auch auf der bösen Seite, wenn du so willst, und verpasst ihr dann Spritzen in den Arm. Und dadurch sind ihre Arme gelähmt. Und da hat sie aber schon das Mädchen. Ne? Und dann hast du da diese drei bösen Jungs, die bei dem Arzt sie aufsuchen und umbringen wollen. Und sie lässt sich dann von dem Mädchen an die eine Hand den Skalpell tapen und an die andere Hand die Waffe tapen. Und dann schwingt sie ihren Körper einfach immer nur so durch die Gegend.
Okay.
Und das ist auch eine recht witzige Szene. Und dann sind diese Jungs halt völlig auf Lachgas, die sie da einfangen sollen.
Das ist ein bisschen Lethal Weapon hier, oder?
Ja, deswegen. Nur halt dann sehr blutig. Und solche Szenen, also es gibt sowieso die Actionsequenzen, die sind eben sehr unterhaltsam. Und dass das dann ansonsten unterm Strich ein wahnsinnig generisches Ding ist, da kann man drüber hinwegsehen. Also den kann man schon echt machen, finde ich. Also der wird übelst gehatet zum Teil. Und dann gibt's aber natürlich auch gerade auf Letterboxd gibt's natürlich eine Menge Leute, die halt sagen, hey, hier so, das ist mal ein Actionfilm mit starken Frauenrollen, weil das halt, es ist auch wirklich einfach ein Pendant, weißt du, weil wenn das jetzt ein Actionfilm wäre, wo die Typen so abgehen, würdest du das auch nicht groß hinterfragen. Und jetzt sind's halt hier Frauen.
Ja, es ist ja so Pro und Contra, was dieses Female Empowerment angeht. Also es gibt ja viele Filme, wo die Leute sagen, das ist zu sehr mit dem Vorschlaghammer, weißt du, dieses Female Empowerment, diese Widows und so, wo jetzt wirklich starke Schauspielerinnen irgendwie in so einem Film mitspielen, wo früher halt Männer mitgespielt hätten. Einerseits ist es cool, andererseits wirkt es manchmal auch sehr forciert so in der heutigen Zeit. Und das war halt die Kritik, die ich halt gehört habe. Yeah. Gunpowder Milkshake. Auch die Jacke, dass sie so ikonisch ist, so wie Ryan Gosling zum Beispiel in Drive, der auch so eine Baseballjacke trägt. Dass das sehr daran erinnert, also dass der Film irgendwie zusammengeklaut ist von vorne bis hinten und dann, man hat einfach nur so eine.
Also zum einen ist so das ja nicht so eine das ist ja keine Baseballjacke, sondern das sind ja diese, wie heißen die Dinger, Mann? Ja, fuck, komme ich jetzt nicht drauf.
Ja, auf jeden Fall erinnert die stark an sein Outfit, habe ich gehört. Ich habe es jetzt nicht
drauf. Also für mich hat jetzt Ryan Gosling nicht auf ewig diese Jacken gebucht, also das finde ich jetzt nicht, dass das nur. Mann, wie heißen denn Track Jackets sind das so eigentlich aus dem Rennsport? Ja. Wo du dann eben hinten tendenziell irgendwas draufgestickt hast, ne?
Ja,
whatever. Also für mich ist das nicht unweigerlich mit Drive verbunden.
Das ist natürlich auch nicht der Film, mit dem du irgendwas verbindest.
Das ist aber auch eher so eine Bowling-Jacke, die sie da trägt. Also weil die besorgt sie sich nämlich, weil das erste Mal, dass sie auf die Jungs trifft, ist halt bei dieser Geldübergabe. Da kommt sie ja mit dem Koffer an und das findet auf einer Bowling-Alley statt.
Okay.
Und dann kommen die Jungs an und wollen sie mitnehmen. Und dann verteidigt sie sich halt mit den Sachen, die da so rumliegen. Wie Bowlingkugeln und Co. Da gibt es schon ein paar richtig schöne Sachen. Und dann ist da in so einer Vitrine ausgestellt diese Jacke mit Pokalen drumrum und so, ne, weil das halt von irgendeinem Team, was da was gewonnen hat, ist. So, und dann schnappt sie sich halt diese Jacke.
Ah ja.
So kommt sie da ran und zu keinem Zeitpunkt habe ich hier an Drive gedacht. Also, ja. Nee, klar ist das alles völlig konstruiert und auch stellenweise sehr forciert, dass dann eben die Frauen hier alles rund machen und so. Und gerade, also bei so einer Angela Bassett, die ist dann ausgerechnet diejenige, die dann so im Infight mit einem Hammer um sich schlägt. Ja, und die lösen hier viel über schnelle Schnitte und so. Deswegen, klar, also bei einer Michelle Yeoh sieht das zwangsläufig besser aus als bei Angela Bassett. Aber die bringt halt wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Erfahrung mit in dem Bereich. Ja, aber da ist halt wirklich drauf geschissen. Ich habe mich hier dann auch an manchen Stellen noch gefreut, weil eben dadurch, dass sie das in Berlin gedreht haben, habe ich hier den einen oder anderen von den Stuntleuten wiedererkannt oder halt von denen, die so schnell abgefrühstückt werden. Es gibt natürlich unzählige Jungs, die auf die Mädels losgehen und dann den Kürzeren ziehen.
Aber ansonsten so.
Robert war ja auch dabei, ne? Robert Maser.
Ach, Robert Mason, ja. von
1917 zum Beispiel, ja, genau.
Und,
aber den sehe ich auch wirklich in jedem zweiten Mission Impossible oder sonst was. Also sobald die was in Berlin drehen und da eben Action zum Einsatz kommt, ist er tendenziell dabei.
Also ein ziemliches Tier.
Ja. Ja, und deswegen, also man guckt sich den Film natürlich ausschließlich wegen der Action an. Die funktioniert, davon kriegt man hier auch einiges geboten. Und ich muss sagen, ich habe sehr viel Schlimmeres erwartet. Mhm. Der Film ist echt okay. Ja, er findet das Rad überhaupt nicht neu und ist eben alles schon mal da gewesen, aber so als Action-Vehikel ein Tick zu lang, auf jeden Fall auch wieder, weil er geht eine Stunde, 54 Minuten. Und dafür, dass man sich das eben wirklich nur aufgrund der Action anguckt, ist es dann ein bisschen einen Tick lang. Am Anfang dachte ich noch so, im ersten Drittel dachte ich so, okay, also wenn die Action auf dem Niveau bleibt, dann ist mir das alles zu harmlos. Aber das nimmt dann schon auch noch an Fahrt auf.
Hat ein bisschen angezogen.
Ja, ja, total.
Okay.
Und auch so, also klar, CGI ist an manchen Stellen, da wäre vielleicht mehr drin gewesen, aber mit einem Budget von 30 Millionen ist es jetzt auch nicht der teuerste Film aller Zeiten. Mhm. Und der funktioniert. Der ist okay.
Da wird ja auch ein Teil in die Schauspielgagen geflossen sein, weil sind ja schon namhafte Damen dabei.
Ja.
Und ich meine, Paul Giamatti und so ist jetzt auch nicht gerade ein Unbekannter.
Eben, denke ich auch.
Okay.
Ja, und Karen Gillan macht ja auch eine gute Figur.
Die ist gerade hier ganz schön upcoming, oder?
Total. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass die eine Menge Spaß hatten hier beim Dreh. Mhm. Ja, Gunpowder Milkshake. Einspielergebnis ist, wie gesagt, ist völlig hinfällig. Das ist gerade mal über 1 Million.
Das ist zu vernachlässigen.
Total. Mhm. Ja, weil jetzt eben pandemiebedingt ist da halt nichts passiert, ja.
Aber dann wahrscheinlich doch ein Film, der auch auf der Kinoleinwand gewirkt hätte. Jetzt, nachdem du ihn gesehen hast, oder?
Ja. Ja, bestimmt. Der hätte wahrscheinlich im Kino schon auch Spaß gemacht.
Ballert.
Denke schon.
Ja. Okay.
Ja, aber eben, also alles so bestenfalls solide. Mhm. Da gibt's bei so Filmen wie jetzt John Wick und Co. gibt's dann schon ein paar, also das sind halt so die Ausschläge ein bisschen größer, glaube ich. Es sind so mehr so Momente gibt, die irgendwie hängen bleiben im Gedächtnis. Das ist, glaube ich, bei Gunpowder Milkshake eher so Durchschnittsware, was das angeht. Aber ist okay, kann man mal machen. Mhm. Zahlen. 6,0 gibt's auf IMDb, Metascore bei 47, 5,9 von der Kritik auf Rotten Tomatoes und vom Publikum 3,1. Letterboxd 2,9. Ja, weil es natürlich Leute gibt, die es halt völlig schwachsinnig und sinnfrei finden. Mhm. Aber klar, also wenn du hier nach einer großen Handlung suchst, bist du natürlich völlig fehl am Platz. Okay. Das finde ich auch immer lustig, ne? Wenn dann Leute an so einem Film anfangen, die Handlung zu kritisieren oder irgendwie Charakterzeichnungen oder so.
Naja, da muss man im Genre bleiben, ob da Handlung wirklich wichtig ist.
Ja, zumal, also gerade mit den von mir vorhin aufgezählten Filmen, es ist doch immer das Gleiche in Grün. Da wird irgendeine Backstory aufgemacht, wo die halt als Kind schon Kontakt zu diesem Berufsfeld hatten, in irgendeiner Form. Und dann sind sie halt als Erwachsene sind sie richtig badass.
Ja, aber wenn man das alles in besser schon mal gesehen hat, wie du gerade auch sagst.
Ja, ja. Also wenn man jetzt so Filme aus der, ich glaube, Kate würde ich auf jeden Fall vorziehen oder eher empfehlen, wenn es darum geht, sich einen Film anzugucken mit so einer Auftragskillerin als Protagonistin.
Alright. Okay.
Okay.
Jetzt darfst du raten.
Ich sag 6,5.
Ich bin nur bei 6.
Nur eine 6. Ja. Eieieiei, nochmal.
Ja, aber ist doch nah dran.
Nochmal einen halben Punkt liegen lassen.
Ja.
Ärgerlich, aber gut.
So viel zu Gunpowder Milkshake. Wirst du dir den angucken?
Ich will mir den noch angucken, ja. Ich werde mir den habe ich damals, glaube ich, als wir den Trailer gesehen haben, ist das einer der Filme, die ich auf meine Watchlist gepackt habe bei Letterboxd. Insofern werde ich den früher später auch sehen. Mhm. Also das ist ja mal so ein bisschen, haben wir ja schon die Krux bei unserem Podcast. Wenn ein Film schon rezensiert worden ist, denkst du dir natürlich auch so, okay, du brauchst Stoff für die nächste Episode.
Das ist der
Punkt. Guckst du dir irgendwas an, was wir noch nicht hatten. Insofern fällt das sicher erstmal hinten raus, so was die Prio angeht.
Ja.
Aber früher oder später werde ich den mal sehen.
Alright. So, jetzt hast du noch einen, ne?
Ja, das ist sehr schön, dass du zwei sehr aktuelle Filme gebracht hast, weil mein aktuellster Film ist wohl Adriano Celentano von 1981 und Scanners. Also neuer wird's heute nicht bei mir.
Ja, gut. Aber noch Kontrastprogramm ist so schön.
Haben wir Kontrastprogramm, weil mein letzter Film ist ein Klassiker aus dem Portfolio. Interessanterweise haben wir ja für nächsten Monat Das Fenster zum Hof als Auftragsfilm gekriegt von Fabse.
Ah ja? Okay.
Ein Hitchcock-Film, an den ich mich so gut wie gar nicht mehr erinnern kann. Da war ich super jung, als ich den gesehen habe. Und da sind die Erinnerungen so verblasst, dass ich nicht mal freirubbeln wollte vom Poster, weil ich gesagt habe, das wird erstmal eine Neusichtung werden, bevor ich den freirubbel, auch wenn ich den schon mal gesehen habe.
Mhm.
Und so als kleinen Warm-up habe ich mir mal einen anderen Film aus Hitchcocks Portfolio angeguckt. Der Mann, der zu viel wusste. The Man Who Knew Too Much aus dem Jahr 1956.
Den habe ich natürlich auch gesehen.
Aber, den hast du auch gesehen.
Aber da geht's mir jetzt wahrscheinlich wie dir mit dem Fenster zum Hof.
Mhm.
Boah, Alter. Was war da, ey? Ja, erzähl mal, ich bin gespannt. Kommt wahrscheinlich vieles wieder, wenn du jetzt erzählst.
Genau, schauen wir mal, ob da ein paar Erinnerungen wieder wachgerufen werden. John Michael Hayes ist ja der Stammautor von Hitch. Also der hat auch schon die Drehbücher geschrieben von Das Fenster zum Hof, über den Dächern von Nizza und von einigen anderen Filmen. Und ein Herr, der auch schon oft für seine Filme vor der Kamera stand, war James Stewart. Der spielt hier die Hauptrolle.
Mhm.
Und seine Frau wird interessanterweise gespielt von Doris Day. Die spielt Joan McKenna. Und Doris Day ja eher bekannt so für, also erstmal in erster Linie Sängerin, hat damals Platten rausgebracht und
klar,
hat noch nicht allzu viele Filme gedreht. Der Drehbuchautor hier, John Michael Hayes, war auch nicht sehr amused, als er gehört hat, dass Doris Day die weibliche Hauptrolle spielen sollte. Er hat gesagt, wie die Sängerin.
Mhm.
Und zudem, die Filme, die sie gespielt hat, waren halt eher harmloser Natur, weißt du, das waren keine Thriller, das war schauspielerisch nicht fordernd, sondern das war halt so leichte Unterhaltung.
Bis dahin. Ja, und mitunter ja auch Sachen, wo sie dann gesungen hat, ne, im Film.
Genau.
Ja.
Also hat sie hier auch, davon mal abgesehen, aber
ach echt?
Ich weiß, was du meinst, so von der Tonalität, ja. James Stewart spielt Dr. McKenna. Der hatte beruflich in Paris zu tun mit seiner Familie. Der ist unterwegs mit der Frau Joan McKenna, die übrigens ehemalige Sängerin gewesen, auch auf Tour gewesen und in London und so überall sehr bekannt gewesen, aber hat sich zur Ruhe gesetzt, um die brave Ehefrau von ihrem Arzt zu spielen, weil
natürlich,
der praktiziert in einer Kleinstadt irgendwo im Mittleren Westen. Und also jedenfalls ist sie, wie sie so schon sagt, zu weit entfernt von Broadway jetzt, dass sie da noch mitmischen sollte oder mitmischen könnte. Und das sorgt auch so für den einen oder anderen Konflikt zwischen den beiden, dass man sieht, so okay, es gefällt ihr nicht so ganz, dass sie so in diese Rente geschickt worden ist. Also sie gibt sich mit dieser Ehefrau-Rolle nicht so gerne ab. Da gibt es schon so ein bisschen Beef.
Ach so.
So unterschwellig. Und dabei ist noch der kleine Sohn. Der ist vielleicht 6 oder so. Und dann unterbrechen die diesen beruflichen Trip nach Paris, indem die sagen, so, jetzt sagen wir mal für ein bisschen Abwechslung und fahren nach Marrakesch in Marokko.
Mhm.
Schon mal interessant, dass man so einen Hitchcock-Film hat, der in so einer internationalen Kulisse spielt und nicht irgendwie auf amerikanischem Boden. Und schon im Bus vom Flughafen irgendwie zu ihrem Ressort lernen die einen Franzosen kennen. Da gibt es nämlich einen Zwischenfall, wo der Junge so ein bisschen durch den Bus rennt und durch den Bus tobt und dabei reißt er aus Versehen so den Schleier von einer von den arabischen Frauen runter.
Mhm.
Und dann gibt es riesen Aufruhr, weil der Mann von ihr aufsteht und hingeht zu der Familie und die da anschreit und die verstehen, James Stewart und Doris Day verstehen aber nicht, was er sagt, weil er irgendwas auf Arabisch brabbelt. Und dann kommt ein Herr und löst die Situation so ein bisschen auf. Der ist Franzose, spricht Arabisch und da lernen die den so ein bisschen kennen und der beruhigt die und erzählt ihnen auch über den Brauch, dass es hier, dass die Frauen natürlich, dass man das Gesicht nicht sehen darf und so, weil das respektlos ist und der Junge ist irgendwie mit dem Schleier stecken geblieben und deswegen ist der Mann so aufgebracht und so.
Mhm.
Und auf dem Weg dahin, die steigen so aus dem Bus, steigen aus dem Auto. Da ist schon mal das erste Mal, dass Doris Day so ein bisschen misstrauisch wird, weil die sieht diesen Franzosen, wie der mit dem besagten arabischen Herrn, der die da so angemacht hat, wie der mit dem ganz freundlich redet so und irgendwie so lachen so im Hintergrund. Also von wegen so, als wenn die sich kennen, obwohl die halt woanders saßen. Das kommt ihr schon so ein bisschen komisch vor. Und dann läuft die in dieses Hotel und ein ebenfalls westliches Ehepaar läuft an denen vorbei und die Frau beobachtet sie so, also beim Vorbeigehen. Die sagt so, ich habe das Gefühl, ich werde hier beobachtet von diesem Ehepaar und keine Ahnung und der Typ. Und sie äußert halt so ihrem Mann gegenüber, James Stewart, so von wegen so, ja, und das ist doch komisch, dass der dass der französische Herr auf einmal mit dem Herrn sich unterhält und so im Hintergrund und so, nachdem er hier geschlichtet hat, und offensichtlich kennen sie sich, weil die lachen dann zusammen und irgendwie, also sie wird so ein bisschen misstrauisch, was da los ist. Und James Stewart aber in seiner Rolle denkt sich so, ja komm, jetzt mach mal keine Gespenster irgendwie an die Wand. Heißt das so?
Nee,
so heißt es überhaupt nicht. Das habe ich mir gerade ausgedacht, oder? Jetzt mal keine Gespenster an die Wand. Ja. Ich werde das jetzt etablieren.
Mhm. Das heißt, den Teufel an die Wand malen oder nicht den Teufel an die Wand malen, aber ja.
Ja, aber das ist aber auch nicht die richtige Rede, wenn du nicht
hinwärts
konnte. Deswegen. Das heißt eher so viel wie mal nicht
die Gespenster. Sie sieht Gespenster.
Genau, mal aber nicht die Gespenster an die Wand heißt so viel wie, genau, jetzt lass mal 5 Grad sein und sei mal nicht so misstrauisch eben gegenüber. Verstehst du? Okay. Das ist eine andere Form.
Ja, ja, ja. Remix.
Remix. Und er beruhigt die dann mal so ein bisschen. Mhm. Und beim Abendessen dann in so einem arabischen Restaurant, wo die dann auch so, das ist eine ganz ziemlich lustige Szene, weil der schlagsige James Stewart natürlich versucht, auf diesen total niedrigen Bänken, an diesen niedrigen Tischen zu sitzen, weil es gibt ja so eine Area, wo die alle auf dem Boden sitzen, das wollen die feinen Amerikaner natürlich nicht. Mhm. Und dann gibt es für Touristen so einen Bereich, wo die halt schon so an Tischen sitzen, also normale Tische, aber die Bänke und so sind halt so klein und so flach, dass James Stewart mit seinen langen Beinen irgendwie da versucht, sich bequem hinzusetzen und sich dann auf Doris Day Kleid setzt und so. Und hinter denen sitzt dieses besagte Ehepaar, was sie vorher kennengelernt haben. Und dann drehen die sich um und die Frau von dem Ehepaar dreht sich um und guckt sie so an. Und das ist ja die, wo sie gesagt hat, so ja, die beobachtet mich irgendwie komisch. Und dann sagt sie so, sind sie nicht Joan McKenna, die Sängerin?
Ah.
Und da haben die praktisch Joan McKenna, die Sängerin von damals, bei einem Konzert in London, meinen so, ja, sie war noch in London, die Sängerin und so gewesen. Und wir haben ihr Konzert beobachtet und so. Und deswegen meinte James Stewart so, siehst du, die haben dich erkannt, so, weißt du, weil als du damals noch auf Tour warst, waren die damals bei deinem Konzert und deswegen haben die dich so angestarrt und so. Und dann freuen die sich so ein bisschen, diese beiden Pärchen freuen sich so an. Mhm. Am nächsten Tag sind die auf der Franzose ist übrigens auch in dem Ressort in dem Hotel, der mit dem unterhalten sie sich auch nochmal, der kommt auch in dem gleichen Restaurant nochmal zum Vorschein. Und die unterhalten sich dann auch kurz. Und wieder wird Doris Day misstrauisch, weil er Dr. McKenna, die Rolle von James Stewart, hat die ganze Zeit irgendwas fragt. Mhm. Wo er denn praktiziert, in welcher Stadt, wie lange er das schon macht und so. Und sie sagt danach so, er hat nichts von sich preisgegeben, sondern er hat ja ständig Fragen gestellt. Er weiß jetzt alles über dich, er weiß, wo du wohnst, er weiß, als was du arbeitest, er weiß, dass du Arzt bist. Aber was weißt du denn über ihn? Also sie ist immer noch so ein bisschen misstrauisch, was da abgeht und wer dieser Typ ist. Und dann gibt es eine Situation auf dem marokkanischen Markt am nächsten Tag, wo die Family mit ihrem kleinen Kind und diese befreundete Familie ist auch immer in der Gegend, laufen über so einen Markt, da sind halt so Artisten, die da so, und das ist halt alles laut. Und bei diesem Tumult sehen wir halt so einen arabisch aussehenden Herrn irgendwie so auf die zutaumeln. Mhm. Und James Stewart wundert sich, was da los ist. Und dann gibt es eine sehr berühmte Szene aus dem Film, wo dieser arabische Typ, also dieser angeblich arabische Typ oder dieser offensichtlich arabische Typ, vor James Stewart, vor McKenna zusammenbricht. Mhm. Und James Stewart versucht ihn so zu halten und hat seine Hände aber an seinem Gesicht und zieht so die Hände hoch und merkt dann, dass er so Farbe an seinem Gesicht hat und sieht halt, es ist der Franzose, schön mit Blackfacing, als Araber verkleidet. Und dann sieht er dabei, der Typ hat ein Messer am Rücken.
Mhm. Na, ich erinnere mich.
Erinnerst dich an die Szene?
Ja.
Der Typ ist als Araber verkleidet, ist halt schwarz geschminkt und bricht mit einem Messer am Rücken zusammen. Da haben wir auch wieder hier der unsichtbare Dritte. Da gab es ja auch eine Szene mit einem Messer am Rücken, wo das war glaube ich Cary Grant in der unsichtbare Dritte, der dann auch in Tatverdacht kommt, dass damit was zu tun hat, weil er wird danach natürlich von der Polizei befragt. Was noch wichtig ist, die letzten Worte desjenigen, der zusammenbricht, ist, dass er James Stewart ins Ohr flüstert, dass in London ein Attentat auf einen Politiker ausgeübt wird. Mhm. Und er sagt ihm einen Namen. Und das schreibt sich James Stewart schnell auf. In der ganzen Hektik, in dem ganzen Stress, die müssen aufs Polizeirevier, die müssen die Fragen von der Polizei beantworten, sagen die McKennas, dass die Draytons, das ist dieses andere Ehepaar, dass die mal auf den Sohn aufpassen sollen. Dass die ihn mit ins Hotel bringen und so weiter, während die hier diesen ganzen Stress haben.
Ja.
Dann sind die bei der Polizei, werden befragt und kommen zurück aufs Hotel und die McKennas haben ausgecheckt. Und der Sohn ist nicht mehr da.
Nee, McKennas sind doch... Hast du jetzt die Namen
durcheinander? Ach so, ja, ich habe die Namen durcheinander gemacht. Entschuldigung, die Draytons haben ausgecheckt. Mhm. Die Draytons haben ausgecheckt und der Sohn von den McKennas ist praktisch nicht mehr auffindbar. Der ist weg. Das ist so, bis hierhin würde ich die Prämisse erzählen. Und jetzt ist halt die Frage, weil die Spur führt dann nach London zurück, wo dieses besagte Attentat ausgeübt werden soll. Mhm. Und da vermuten die McKennas auch ihren kleinen Sohn. Und jetzt wissen die nicht, wem können die trauen, was passiert hier. Sind auch teilweise auf der falschen Fährte, weil der Name, der von dem Franzosen genannt worden ist, ist erstmal, denken die, das ist halt ein Name. Es ist aber kein Name, es ist eine Location. Und der eigentliche Name führt die aber in so eine zu so einem Tierpräparator, wo er aber völlig falsch ist. Also wo eigentlich, das war einfach eine falsche Fährte, aber es ist trotzdem eine coole Szene bei diesem Tierpräparator, weil er den versucht zur Rede zu stellen und das eskaliert dann total in dieser Tierpräparationsladen. Das ist zum Beispiel auch eine sehr witzige Szene von Hitchcock, aber insgesamt ist das natürlich einer der Filme, die eine ernste Tonalität haben. Und das ist so ein bisschen Verschwörung, ein bisschen, du weißt nicht, was hier abgeht. International natürlich so im Zuge von diesen ganzen Spionagefilmen, im Zuge von James Bond hat man hier so ein exotisches Szenario, was hier mitspielt, wo man nicht weiß, was geht hier ab. Und Musik spielt eine sehr große Rolle hier. Du hast nämlich schon im Vorspann, siehst du die Band, wie sie halt so wieder eine Liveband spielt, die wir sehen. Mhm. Und die spielt auch am Ende des Films eine große Rolle. Und darüber läuft dann der Vorspann.
Okay. Aber ich finde, das kriegt Hitchcock eh meistens sehr gut hin, dass du, also bist enorm gefordert, aktiv mitzudenken und es wird halt wirklich fast bis zum Schluss rausgezögert, dass du so eine Auflösung des Ganzen kriegst.
Ja, das auf jeden Fall.
Also man kommt ja bei Hitchcock wirklich selten früh drauf, wie die Nummer ausgeht.
Ja, nichts ist, wie es scheint. Aber es ist immer so bei Hitchcock, dass wir ein bisschen mehr wissen als der Hauptcharakter. Mhm. Das ist ja meistens so, dass das Publikum kriegt ein bisschen mehr Informationen als der Hauptcharakter.
Ja, aber trotzdem nie so, dass du das eben selber gelöst bekommst, bevor es vorbei ist.
Ja, ja, klar. Der hat schon seine Überraschung, definitiv. Und was ich super interessant finde, dass das hier ein Remake von einem seiner eigenen Filme ist.
Ach so?
Denn er hat Der Mann, der zu viel wusste, The Man Who Knew Too Much, hat der schon mal inszeniert im Jahre 1934.
Okay.
Das ist eins seiner Frühwerke, die er mit europäischer Beteiligung hier gemacht hat. Und dann spielt da Peter Lorre mit.
Okay, aber das wäre ja dann auch echt cool, den mal zu sehen, oder?
Das wäre vielleicht auch cool. Aber laut Hitchcocks Aussage, als er sich mal mit Truffaut unterhalten hat, da gab es so ein bekanntes Interview, was auch irgendwie, was man glaube ich auch googeln kann. Das gab's auch, das wurde auch mal aufgezeichnet, wo Hitchcock sich mit Truffaut unterhält. Mhm. Und Hitchcock hat über diesen Film zu Truffaut gesagt, dass der Film von 1934 von einem Anfänger inszeniert worden ist. Mhm. Und der Film von 1956, den hat ein Profi gemacht. Das hat seine Aussage. Das heißt, der steht nicht so hinter diesem Film von 1934, was die Beteiligten damals natürlich nicht so geil fanden. Der hatte nämlich schon vor, diesen Film 1941 auf amerikanischem Boden, beziehungsweise mit amerikanischer Beteiligung zu inszenieren. Mhm. 8 Jahre später, letztendlich sind dann noch 15 Jahre ins Land gezogen und 56 ist dann soweit geworden. Krass. Also die Pläne, den Film nochmal mit amerikanischer Beteiligung zu drehen, das war viel früher, aber das hat sich ewig hingezogen. Mhm. Insofern ist das ein Remake von einem Film, den es schon gab von ihm.
Geil, wusste ich nicht.
Ja. Erschwerend kam dazu, dass die Drehverhältnisse in Marokko natürlich auch nicht so leicht waren. Das ist nicht wie in Amerika. Das heißt, du hast marokkanische Statisten und die, also nur jetzt mal um einen Funfact zu nennen, die dachten tatsächlich, dass es nur Geld gibt, wenn die vor der Kamera zu sehen sind. Was dafür gesorgt hat, dass natürlich übles Gedränge war und dass die Leute sich da gegenseitig umgeschubst haben, um so zentral am Bild zu sein, weil die dachten, die werden sonst nicht bezahlt. Also,
okay, wie witzig.
Also dieses wilde Geschubse musste auch erstmal aufgelöst werden, zu sagen, ey, ihr bekommt alle euer Geld, alles gut.
Ist ja geil.
Und das ist auch der Film, dafür gesorgt hat, dass Doris Day sich ihr Leben lang für Tierrechte eingesetzt hat. Weil als die auf diesem Markt unterwegs war und gesehen hat, wie die Filmcrew oder allgemein so, wie die Kamele und Ziegen und alles, was da so unterwegs war, wie die behandelt worden sind, hat die sich dafür die Rechte eingesetzt und hat gesagt, so, ich drehe hier erst weiter, wenn ihr hier den Tieren zu trinken gibt, wenn ihr hier irgendwie, und dann haben die extra für diesen Wunsch, haben die da die Tiere separat nochmal irgendwie für die gesorgt und haben dann nochmal irgendwie Futter und Trinken angebracht und so, und die hat sich auch ihr Leben lang eingesetzt für Tierrechte vor der Kamera und so.
Richtig so.
Ja. Geil. Das hat ja auch viel gespendet so in dem Leben, also hat sich privat auch eine Menge eingesetzt, was Tierrechte angeht und so.
Cool.
Ja, und Hitchcocks typisches Cameo, das ist diesmal besonders schwer zu entdecken. Also das ist nicht so leicht wie in anderen Filmen, dass man sofort sieht, ach guck mal, da ist er, da läuft er durchs Bild, sondern in dem Fall müsst ihr schon genau hingucken, um das, um den Hitch in Der Mann, der zu viel wusste, zu finden. Mhm. Und es gab eine Oscar-Nominierung, die hat er auch bekommen, für einen Song.
Hat er also auch gewonnen.
Die hat auch gewonnen. Okay. Und weil du meintest, die ist auch bekannt dafür, dass gesungen wird. Also hier hat sie auch einen Song gesungen, der ist sehr, sehr bekannt. Das ist einer der bekanntesten Walzer der Welt. Kessera.
Ach, Kessera ist aus dem Film.
Kessera ist aus dem Song Der Mann, der zu viel wusste.
Okay, dann habe ich auch wieder ein Bild vor Augen.
Ja, das singt sie nämlich auch ihrem Sohn vor am Anfang. Ja,
genau.
Der Film, dieser Song spielt aber später auch noch eine große Rolle.
Mhm.
Und das ist Doris Day, die den natürlich selber singt und vor dem Film hat sich tatsächlich gegen das Lied gestellt, hat sich geweigert.
Das habe ich nämlich schon mal gelesen, dass sie das nicht machen wollte. Ihr Agent hat sie überredet, ne?
Ja, ja, ich glaube, ihr Agent hat das. Oder allgemein die Filmcrew und so hat auch so auf sie eingeredet, weil sie fand, das war ein Kinderlied. Mhm, soll ich dieses Kinderlied singen? So? Ja. Also,
und das wurde ein Riesenhit.
Das wurde ihr größter Hit und die hat ihn auch in zwei anderen Filmen noch gesungen, die überhaupt nichts mit dem wir zu tun haben. Und sie hat ja auch eine Doris Day Show gehabt. Mhm. Das war natürlich der Titelsong von der Doris Day Show. Also nachher hat sie das Wolli genommen und das ist natürlich ihr erfolgreichster Song gewesen, den man es rausgebracht hat. Also Kissera, Sera.
Und ist auch unweigerlich mit ihr verbunden. Ne?
Richtig.
Ach okay, das war doch der. Ja, cool.
Der ist aus diesem Film und dafür gab es den Oscar.
Witzig, ey. Von der Szene habe ich sofort ein Bild vor Augen. Ist echt krass.
Siehst du?
Ja. Jetzt weiß ich auch, dass der Film in Farbe ist.
Jetzt weiß ich, dass es in Farbe ist. Ja, ist er. Und nicht nur das, das ist einer der fünf großen Lost Hitchcocks. Weil, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, Rear Window, Rope, also hier,
hast du ja auch schon besprochen.
Genau, Leiche zum Dessert. Trouble with Harry hatte ich hier auch schon und Vertigo.
Hatte ich hier schon.
Genau, plus Der Mann, der zu viel wusste, waren die fünf Filme, die circa 30 Jahre verschollen waren. Weil Hitchcock nämlich die Rechte an das Studio abgetreten hat. Mhm. Und erst Anfang der 80er Jahre kaufte die Tochter von Hitchcock im Zuge von seinem Erbe irgendwie diese ganzen Filmrechte an diesen großen fünf Filmen zurück. Und 1984 kam die als Erstausstrahlung dann wieder im Kino.
Ach was.
Das heißt, 1984 liefen diese fünf großen Hitchcock-Filme wieder zum ersten Mal im Kino, nachdem 30 Jahre, die niemand irgendwie senden durfte, keine Fernsehrechte irgendwie verteilt worden sind.
Abgefahren.
Und so weiter und so fort. Das heißt,
Und wie viel? Vier davon hatten wir hier schon.
Vier oder? Von fünf hatten wir, ja, und ich meine, Rear Window kommt jetzt folgenden Monat.
Ja, geil.
Dann haben wir die Lost Five von Hitchcock haben wir dann abgehakt.
Geil.
Witzig. Ja, das ist krass, dass die 1984, dass man da noch ins Kino gehen konnte und konnte sich irgendwie Trouble with Harry und Vertigo angucken. Und das ist einer davon, den ich jetzt hier, also es war jetzt unbewusst, dass ich den jetzt ausgerechnet gesehen habe aus meiner Box.
Aber ich frage mich gerade, wie das so ist, weil jetzt so ein Film wie Das Fenster zum Hof, der ist ja auch schon für die Generation unserer Eltern, war das ein Filmklassiker. Mhm. Jetzt frage ich mich aber gerade, weil meine Eltern kannten den müssen die ja im Kino gesehen haben. Weil wenn der sonst nicht released wurde und nie im Fernsehen gezeigt wurde oder so, keinen deutschen Release hatte, dann geht das ja nur so.
Den müssen die im Kino gesehen haben, richtig. Oder halt nach 84, oder beziehungsweise nachdem sie die Rechte da gekriegt haben.
Aber eben, das ging ja dann erst Mitte der 80er.
Ja. Mag sein.
Crazy.
Also ich bin jetzt nicht sicher, wann, also ich weiß, dass sie Anfang 80er die Rechte zurückgekauft hat. Es kann natürlich sein, dass sie schon 82 oder 83 da eine Fernsehausstrahlung durchgewunken hat.
Ja, aber
und die dann 84 nochmal im Kino gezeigt worden sind. Aber es ist auf jeden Fall alles in den 80ern gewesen.
Nee, aber ich bin jetzt einfach eben, wie gesagt, bei der Generation unserer Eltern davon ausgegangen, dass die den schon ihr Leben lang immer wieder mal so geguckt haben.
So in den 70ern im Fernsehen.
Dass das so ein Klassiker ist, eben, mit dem die auch aufgewachsen sind.
Hätte ich auch gedacht. Das trifft auch die anderen Hitchcock-Filme alle zu, die Vögel und Psycho und wie sie alle heißen. Ja. Aber diese großen fünf.
Krass, Alter. Da gerade das Fenster zum Hof finde ich echt abgefahren.
Ja.
Wow.
Fand ich auch interessant. Und
aber weltweit, ja? Also auch in den USA.
Ja, ja, weltweit. Das ging wirklich um die Rechte, dass die nicht gezeigt wurden. Also deswegen sagt man
crazy,
ja, dass die so verschollen waren.
Ja, ja, verstehe. Das schon Lost mit den Lost, ja.
Obwohl da so große Klassiker waren. Ja, und natürlich auf der Schneiderliste, natürlich in der Criterion Collection.
Mhm.
Auch der hier, The Man Who Knew Too Much. Für mich rangiert er nicht ganz oben. Also jetzt auch nicht mein liebster Hitchcock, aber schon sehr gut. Definitiv.
Schon sehr gut.
Ja. Schon sehr gut. Okay. Guckt er mich an und zitiert mich nochmal.
Ja, klingt verhalten begeistert.
Ja, der ist schon, also er geht halt zwei Stunden ungefähr.
Ist zu lang.
Ist aus dem Jahr 1956, kommt nicht ganz ohne Längen aus, ist schon interessant, aber du willst natürlich wissen, wie es weitergeht und was hier passiert, was hier vor sich geht, aber ich habe halt schon aus Hitchcocks Feder bessere Filme gesehen. Und der wird auch nicht, ich glaube, Der Mann, der zu viel wusste, man kennt ihn natürlich, aber er wird nicht, von den ganz Großen wird er jetzt nicht als Top-Film genannt, so, also ich kenne wenig Leute, die ihn jetzt als Lieblingsfilm bezeichnen würden aus seinem Portfolio insofern.
Nee, stimmt schon. Also wenn es um Hitchcock geht,
da wäre ich auch nicht.
Geht es erstmal primär um ein paar andere Filme, ja.
Ah, ich habe viele Filme von ihm gesehen und der hat einfach mal bisher, habe ich noch keinen schlechten Film. Also ich habe keinen Film von ihm gesehen, der nicht sehenswert ist bisher. aus Hitchcocks Feder oder wo er Regie geführt hat, die sind alle gut.
Ja, das aber ich muss auch gestehen, mir fehlen da sämtliche Sachen aus den 30ern.
Ja. Ja, von den ganz alten habe ich auch nicht allzu viele gesehen. Aber ich glaube, The Lifeboat war tatsächlich der älteste, den ich gesehen habe.
Ich glaube auch, ja. Aber nee, ich bin da bei dir. Also einen schlechten Hitchcock habe ich auch noch nicht gesehen.
Ja, der wusste schon, wie man Filme macht. Der
ja, vor allem, gut. Also was der halt wirklich wie kaum ein zweiter hinbekommen hat, ist dieses Stimmungsding. Mhm. Dass der es schafft, über eine Bildsprache eine Stimmung aufzubauen, die in Kombination mit einem meistens eben spannenden Drehbuch, echt geile Kombi halt.
Ja. Hat auch immer ähnliche Leute um sich geschart. Also Bernard Herrmann hat hier natürlich wieder, war ja der Composer wieder von dem Film. Mhm. Der ist auch in einer wichtigen Szene als Dirigent zu sehen von dem Orchester, von dem jeweiligen.
Auch ein Cameo, wie geil.
Der hat dann quasi auch ein Cameo und spielt dann den Dirigenten von dem Orchester. Mhm. Ja, auch ganz witzig. Also es sind immer ähnliche Leute. Hier, Edith Head hat wieder für die Kostüme gesorgt, die war die Kostümdesignerin. Die war auch schon die Kostümdesignerin in Vertigo. Und dieses Kleid oder beziehungsweise das Outfit, was Doris Day hier in dem Film trägt, erinnert so ein bisschen an Kim Novak in Vertigo. Mhm. Er trägt auch so einen grauen Hut und so einen grauen Anzug. Und das ist so. Und das ist natürlich ein ikonisches Outfit von Doris Day. Es ist zwar nicht 100% dasselbe, ist nicht identisch, aber es erinnert ein bisschen daran. Und das hat unter anderem auch damit zu tun, dass die gleiche Designerin war.
Mhm. Wissen wir denn eigentlich, wie das mit Schnitt ist bei Hitchcock? Hat er da auch immer mit dem gleichen Menschen zusammengearbeitet?
Der hat immer wieder ähnliche Leute um sich geschaut, aber da kann ich dir jetzt nicht sagen, wer das Schnitt genau war. Nicht.
Okay.
Wer von diesen Filmen welchen Schnitt gemacht hat, das weiß ich nicht.
Ja, aber ich meine, das klingt schon alles sehr gut.
Ja, ist auch. Also sehenswerter Film, definitiv The Man Who Knew Too Much, aber wie ich schon sagte, also einen schlechten Hitchcock gibt es sowieso nicht.
Mhm.
Aber wenn ich jetzt eine Rangfolge auflisten würde, ist der auf jeden Fall nicht bei den 10-Punkte-Filmen dabei.
Ja. Naja, das habe ich rausgehört.
Alright, okay. Punkte.
Mhm.
IMDb 7,4, Metascore 76, Rotten Tomatoes bei einer 7,8, 3,9 vom Publikum, Letterboxd 3,7 und jetzt, wie viel gibt Guess?
Punkte klingen fast ein bisschen besser als du, finde ich. Aber, also ich bin auch hier wieder ein bisschen im Schwanken. Halben Punkt. Natürlich zwischen 7,5 und 8, aber pass auf, ich glaube, du bist auch hier bei 7,5.
Das ist auch richtig.
Geht doch.
Es ist eine 7,5 für Der Mann, der zu viel wusste, The Man Who Knew Too Much. Good job.
Yay, Nullrunde für mich.
Nullrunde für Lee. Demnach habe ich es geschafft, habe mein Ziel erreicht und ein 3:0 für Lee erlangt.
Ja.
Das war der Plan.
Mensch, war das der Plan.
Das sind meine Welteroberungspläne, die ich dir nicht gesagt habe. Das habe ich dir natürlich nicht gesagt. Das habe ich dir nicht gesagt, dass das der real Plan ist.
Ist klar.
Wie viel habe ich?
Lot more to him than appearances suggest. And he's got a great deal more to offer than any of you know.
So sieht's aus. Wie viel habe ich denn gemacht?
Insgesamt einen miesen.
1:0.
Mhm.
Tja, schade. Ich habe es versucht.
Du, der Versuch ist ja auch schon was wert.
Wir gehen ja, ein paar Episoden gehen ja noch. Vielleicht geht da noch was.
Naja, aber wie viele haben wir denn jetzt noch für den Monat? Das sind ja insgesamt schon deutlich weniger natürlich.
Ja, das kann ich, also es sind insgesamt 12 definitiv. Und ich kann dir jetzt genau sagen, wie es gerade aussieht und welche das war. Ich meine, das sind natürlich die, wir trennen natürlich die Support-Episoden von den regulären Episoden, aber nicht beim Punkteraten, was die Gesamtstatistik angeht.
Nein.
Und da sieht es folgendermaßen aus. Punkteraten, da sind wir.
Na?
Das ist jetzt die 7. Raterunde von 12.
Okay. Ja.
Bei den Support-Episoden steht es 0-0. Da habe ich noch die Chance.
Aber bei 7 von 12, da muss jetzt nach bei einem 3:0, musst du jetzt schon eigentlich nur noch Siege einfahren.
Da müsste jetzt ein bisschen was passieren, ja, ist richtig. Das ist richtig. Wäre schon gut, dass da mal ein Sieg reinfällt. Das wäre, glaube ich, auch die erste Saison. Ich meine, gut, ein Monat. Das ist auch die erste Monatssaison. Das wäre aber das erste Mal, dass ich überhaupt keinen Punkt habe. Das
kriegen wir auch noch hin.
Schlimmer geht's nicht.
Ich habe Guess einfach durchschaut.
They are trying to figure me out and I don't like it.
Ja, so haben sieht's aus.
Will Ferrell auch nochmal gehabt in dieser Episode.
Du bist der hier.
I am the Supreme Ninja.
Ja.
Oh. Ja. Der Supreme Ninja des Punkteratens. Oh. In diesem Sinne.
Den drücke ich noch.
I'm gonna beat him, mister. I beat him all night and I'm gonna beat him all day.
Auch mal was Altes hier.
Ja, stimmt. You're beating me the whole time. Aber gut. Selbst wenn ich es nicht schaffe, es kommt noch eine Saison danach.
Eben. Immer der olympische Gedanke. Wunderbar.
Beim nächsten Mal schaffe ich's.
Mhm.
Ja, hast du noch was?
Geht immer ein nächstes Mal. Nee.
Da würde ich sagen, bedanken wir uns.
Das immer durch.
Ja, bedanken wir uns fürs Hören und für die vielen tollen Filme, die ihr uns aufträgt.
Ja, vielen Dank an alle Supporter eben und wie Gerst schon gesagt hat, alle, die das regelmäßig hören. Das ist immer wieder ein Fest.
Genau, wir werden die Supporterfilme dann auch brav hier abarbeiten, die restlichen, die wir noch haben für diesen Monat und sind da schon am Machen dran. Freut euch.
Mhm. Ja, und gebt uns gerne weiter Feedback, was das Bash angeht.
Gerne.
Ja, dann. Bis zum nächsten Mal.
Ja, sage ich auch.
Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.